Guten Abend zum Stimme-Wahlcheck. Ja, es war ausgebucht. Nee. Sehr familiär. Sehr familiär. Vielleicht darf ich es erst einmal noch erklären, oder? Dann ist das gut. Schön, dass Sie da sind zum Stimme-Wahlcheck. Schön, dass Sie da sind, Herr Frohnmeier. Sie haben heute viele Termine schon gehabt am politischen Aschermittwoch. Und es war tatsächlich, wie bei den Wahlchecks mit Herrn Hagel und Herrn Özdemir, waren die Tickets nach 2 Stunden, wir haben ein Ticketsystem gemeinsam mit der Kreissparkasse ausgebucht und die Tickets waren weg. Und wir haben alle Mailadressen überprüft, deswegen sind wir auch etwas überrascht, dass doch relativ wenige Leute heute da sind. Hilft aber alles nichts, sondern wir machen ja eine Live-Übertragung heute Abend und die meisten Zuschauer schauen sich das an. Lassen Sie uns mal hier oben sprechen und dann werden wir ja sehen, was Sie davon interessiert. Ne? Ja, deswegen machen wir das ja heute Abend hier auf der Bühne. Schön, dass Sie da sind, Herr Frohnmeier, und sich die Zeit nehmen an diesem Tag zu unserem Stimme-Wahlcheck. Wie gesagt, Sie hatten heute schon 2 Veranstaltungen. Wir haben jetzt auch insgesamt 5 Stimme-Wahlchecks mit den Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Baden-Württemberg gemacht. Wir hatten übrigens auch, das ist die 10. Saison, wo wir diese Veranstaltungen machen, Frau Weidel auch schon zu Gast. Das ist also nicht so, dass wir nicht alle Meinungen hier vertreten bei diesen Stimme-Wahlchecks. Bedanke mich gesamt bei allen, die das in der Organisation begleitend und bedanke mich natürlich bei dem Stimme-Team, bei Stimme TV und bei allen Zuschauern, die heute live zuschauen auf Stimme TV. Und wir wollen ein Gespräch führen und das machen wir immer beim Wahlcheck. Es ist kein Verhör, sondern wir wollen einfach schauen, was Sie denn so insgesamt interessiert, auch am Landtagswahlkampf. Dazu machen wir auch ein paar Umfragen und da können Sie, zumindest die da sind, teilnehmen. Und wir werden das kurz einblenden. Das können Sie ganz normal mit Ihrem Handy machen. Wenn Sie diesen QR-Code abfotografieren, dann können Sie einfach auf die einzelnen Fragen dementsprechend dann auch die Antwort eingeben, müssen nichts absenden und dann sehen wir mal von all denjenigen, die heute da sind, was sie denn davon halten. Ja, diesmal ist der Landtagswahlkampf nicht von Fukushima, Corona und anderem überlagert, sondern von landespolitischen Themen. Sie, Herr Frohnmeier, wollen Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden und wir wollen und vor allen Dingen auch die Zuschauer zu Hause Sie jetzt erst mal kennenlernen und deswegen jetzt unser Einspielfilm und die Vita von Herrn Frohnmeier, bitte.
Markus Frohnmeier setzt bei der Landtagswahl alles auf eine Karte. Der AfD-Politiker kandidiert nicht für den Landtag und steht auch nicht auf der Landesliste. Wählen ihn die Baden-Württemberger nicht zum Ministerpräsidenten, bleibt er im Bundestag. Kann dieser Plan aufgehen? Aber von vorn. Markus Cornel Frohnmeier wird am 15. Februar 1991 in der rumänischen Stadt Craiova geboren und ist heute 34 Jahre alt. Er wird gemeinsam mit seiner Zwillingsschwester von einem deutschen Ehepaar adoptiert. Er wächst in Schafhausen, einem Ortsteil von Walderstadt, auf. Frohnmeier besucht eine Hauptschule, danach eine technische Fachschule in Stuttgart und macht 2011 sein Abitur. Anschließend beginnt er ein Jurastudium an der Universität in Tübingen, das er aufgrund seiner politischen Arbeit später abbricht. Mit 19 Jahren tritt Frohnmeier in die Junge Union ein, kann sich aber nicht mit der Partei identifizieren. 2013 wird er Mitglied der gerade gegründeten Alternative für Deutschland und ist Mitgründer der Jungen Alternative. Bundesweit Schlagzeilen macht ein Auftritt Frohnmeiers in Erfurt, bei dem er sagt: Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet und dann wird wieder Politik für das Volk und nur für das Volk gemacht. Als sich die AfD 2015 von ihrem wirtschaftsliberalen Parteigründer Bernd Lucke abspaltet, steht Frohnmeier auf der Seite der Anhänger von Björn Höcke. Er wird erst Pressesprecher der neuen Parteivorsitzenden Frauke Petri. Nach der nächsten Spaltung wechselt er als Sprecher zu Alice Weidel. In seiner Partei wird Frohnmeier Chef der Jungen Alternative und Landesvorsitzender in Baden-Württemberg. 2016 kandidiert Markus Frohnmeier für den Stuttgarter Landtag, jedoch ohne Erfolg. 2017 zieht er schließlich über die AfD-Landesliste in den Bundestag ein. Seit 2021 ist er Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion und Vize-Fraktionsvorsitzender. Markus Frohnmeier lebt in Walderstadt. Er ist mit Journalistin Daria Frohnmeier verheiratet. Das Paar hat 2 Kinder. Im Mai 2025 wird Frohnmeier in Heilbronn zum Spitzenkandidaten der AfD für die Landtagswahl gekürt. In Baden-Württemberg will Frohnmeier Energiepreise senken, mehr Migranten abschieben und die Deutschlandflagge vor allen Schulen hissen. Der Verfassungsschutz stuft die AfD als gesichert rechtsextrem ein und belegt das auch mit Aussagen von Markus Frohnmeier. In der Vergangenheit ist Frohnmeier mit Kontakten zu rechtsextremen Gruppen wie der German Defense League oder der Identitären Bewegung aufgefallen. Immer wieder reist er nach Russland und sieht in Putin keine Gefahr für Deutschland. Wie er all das mit dem Ministerpräsidentenamt vereinbaren will, erklärt er vielleicht heute beim Stimme-Wahlcheck.
Jetzt haben wir schon einiges aus Ihrer Vita mitbekommen, Herr Frohnmeier. Sind Sie eigentlich froh, dass Sie in Baden-Württemberg kandidieren und nicht in Bayern? In Bayern darf man erst mit 40 Ministerpräsident werden.
Ich hatte es gesehen und tatsächlich ist es ja so, dass ich am 25. Februar Geburtstag habe, also gerade noch rechtzeitig, um dann auch gewählt zu werden und Verantwortung hier in Baden-Württemberg zu übernehmen.
Warum ist die AfD so häufig in Heilbronn bei Ihren Großveranstaltungen?
Weil die Harmonie eine sehr schöne Veranstaltungslokalität ist und wir hier eine sehr starke AfD vor Ort haben.
Jetzt haben wir einiges mitbekommen, was die Bekanntheit der Kandidaten angeht. Und da gibt es doch sehr große Unterschiede. Wir haben ein paar Umfragen auch gemacht. Den Babütschek, den kennen Sie auch, die Umfrage repräsentativ von Baden-Württembergischen Tageszeitung. Da haben wir uns mal angeschaut, wie bekannt sind denn eigentlich die Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl? Herr Özdemir ist bei 29% bekannt. Die anderen 20, 14 sind Sie. Warum hat sich an Ihrem Bekanntheitsgrad so wenig geändert in diesem Wahlkampf?
Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie und wo man fragt. Wenn ich mir zum Beispiel die Social-Media-Auftritte von Herrn Hagel oder anderen anschaue, dann ist man da deutlich bekannter und gefragter. Und ich weiß ja nicht, ob Sie Ihre Leser gefragt haben oder Leser anderer Zeitungen.
Das kommt immer Bürgerinnen so ein bisschen und Bürger aus Baden-Württemberg insgesamt sind.
Aber wenn Sie mir erlauben, vielleicht noch eine Anmerkung so zu diesem Intro, das wir gerade gesehen haben. Ich glaube, ich war das letzte Mal in Russland 2018 und alleine im Jahr 2025 dreimal in den Vereinigten Staaten bei unseren amerikanischen Partnern. Das gehört vielleicht schon auch dazu, wenn man ein gesamtes Bild zeigen will, genau, dass die AfD über gute Kontakte in alle relevanten Länder der globalen Akteure verfügt. Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass das in Gesamtheit dargestellt wird.
Wenn Sie das gleich zu Beginn ansprechen, gehe ich gerne darauf ein. Es hat mich überrascht, als heute die Meldung kam, dass Sie kurz vor der Landtagswahl, kurz vor dem Wahltag, 3 Tage in die USA reisen, um dort an einem Kongress teilzunehmen. Wie vereinbart sich das mit dem Landtagswahlkampf, dass Sie so kurz vor dem Stichtag, wenn gewählt wird, noch in die USA reisen, 3 Tage.
Weil wir hier in Baden-Württemberg wirklich große Probleme haben. Alle 25 Minuten wird ein Industriearbeitsplatz zerstört. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir in Gesamtdeutschland 50.000 Arbeitsplätze im Bereich der Automobilindustrie verloren. Und das durch die CDU mittlerweile 10 Jahre geführte Wirtschaftsministerium hat es immerhin offenbar auf die Kette bekommen, dass wir mittlerweile 8 Unternehmen hier in Baden-Württemberg am Tag verlieren. Um die Frage kurz zu beantworten dann an der Stelle: Die Vereinigten Staaten sind mit unser wichtigster Handelspartner. 30% unserer Autos, unserer Autoteile gehen dorthin. Wenn ich heute Herrn Hagel und Herrn Özdemir auf den Podien in Baden-Württemberg treffe, dann zeichnen sich beide durch Anti-Amerikanismus aus. Da stehen sie der Linkspartei im Moment in nichts nach. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir miteinander reden, weil wer mit unseren amerikanischen Partnern über Wirtschaftskontakte und Beziehungen spricht. Und ich gehe da nicht hin, um mit irgendjemand zu sprechen. Immerhin treffe ich die Nummer 3 im Staate nach Trump und Vance. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, mit Blick auf die baden-württembergische Wirtschaft da endlich was zu tun. Ansonsten werden wir irgendwann das neue Detroit, und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass unsere Kinder und Enkel hier in Baden-Württemberg Zukunft haben.
Vielleicht mal ganz, ganz konkret, weil wir natürlich auch die Punkte aus Ihrem Wahlprogramm einfach auch den Zuschauerinnen und Zuschauern, die zu Hause zusehen, nochmal klar machen wollen. Was können Sie da konkret bewegen? Ich meine, wir erleben Donald Trump ja auch hier. Glauben Sie wirklich, dass der dann da zuhört und dann die Autozölle jetzt reduziert deswegen?
Es geht ja nicht nur um Zölle, es geht um wirtschaftlichen Austausch, es geht um ein Miteinander. Ich glaube, dass man sich es in Deutschland und insbesondere hier in Baden-Württemberg ein bisschen zu einfach macht. Wenn Sie den Hagel fragen oder den Özdemir, warum steht denn Baden-Württemberg so da, wie wir im Moment dastehen, dann sagen alle beide, das hat ausschließlich mit externen Faktoren zu tun. So nach dem Motto Trump, Putin, wenn der Musk noch Außerirdische finden würde, dann wären die auch noch dafür verantwortlich zu machen. Nein, die Probleme, die wir hier in Baden-Württemberg haben, die sind hausgemacht. Das hat mit den Energiepreisen zu tun, das hat mit den Standortbedingungen zu tun, das hat mit der Bürokratie in Baden-Württemberg zu tun, über die seit Jahren viel gesprochen wird und niemand geht ran. Und was wir deutlich machen, ist, dass wir zum einen in der Lage sind, über unsere Beziehungen zu allen relevanten Partnern Deutschlands, die aufgrund der Politik der Bundesregierung in Teilen eingeschlafen sind, tatsächlich sogar entzweit worden sind, in einer Kombination aus innenpolitischen Maßnahmen hier in Baden-Württemberg, aber auch durch gute Kontakte und Beziehungen in der Außenpolitik Baden-Württemberg für die Zukunft fit machen.
Mitmachen dürfen Sie auch, die alle heute da sind. Wir machen das genau wie bei jedem Wahlcheck. Wenn Sie den QR-Code aufgerufen haben, dann haben wir jetzt die erste Frage, wo wir mal Ihr Wahlverhalten abtesten wollen. Wen würden Sie denn wählen, wenn jetzt schon am Sonntag die Landtagswahl wäre? In 18 Tagen ist es ja soweit. Das haben wir an jedem Abend gefragt. Fragen wir natürlich auch heute Abend Sie, damit wir mal sehen, wie sich so die Interessenslage unserer Besucherinnen und Besucher heute Abend darstellt. Das ist allerdings übersichtlich, wenn man sieht, wer bisher abgestimmt hat. Tatsächlich ist jetzt hier unter den wenigen Zuschauern, die wir haben, mehr CDU-Sympathisanten als AfD-Sympathisanten. Aber das werden wir im Laufe des Abends nochmal sehen.
Die konnten wahrscheinlich nicht mehr buchen. Aber ich wollte schon
buchen darf ja jeder beim QR-Code.
Das ist ja kein Problem. Nee, ich meine, die sind ja gar nicht in die Halle gekommen, so, weil doch überbucht war. Ja. Aber ich wollte schon immer mal einen CDU-Parteitag besuchen.
Das werden wir sehen. Die Umfragen...
AfD war spitze.
Ja. Beruhigen wir uns doch alle, das ist doch
ich glaube auch, dass wir in aller Ruhe jetzt die 90 Minuten durchstehen werden, auch hier vorne. Die Umfragen allgemein schätzen die AfD bei weit über 20% ein, wenn man sich das so im Augenblick anschaut. Da kommen wir noch dazu, auch was die Koalitionspräferenzen angeht. Was ich aber sehe bei den Umfragen, bei den Wählerinnen und Wähler, die älter als 65 sind, gibt es nur 7%, die im Augenblick die AfD wählen würden. Da steht die CDU noch mit 37% vorne. Warum ist das so?
Das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir auch als Partei vielleicht noch besser werden müssen. Auf der anderen Seite, das gehört ja auch mit dazu, keine Partei in Deutschland wird im Moment auch hier in Baden-Württemberg so stark gewählt von einer Altersgruppe zwischen 28 und 45 Jahren wie die AfD. Die CDU hier in Baden-Württemberg ist im Moment noch die führende Partei, weil sie auf 2 Millionen Stimmen von Personen über 70 Jahren bauen kann. Da haben wir Hausaufgaben, keine Frage. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch schon jetzt, dass wir eigentlich der Anwalt aller derjenigen sind, die morgens um 5 aufstehen, die Vesperdosen machen, schaffen gehen, Steuern bezahlen, vielleicht Häuschen noch nicht abbezahlt haben und auch nicht unbedingt mit 70, wenn es nach dem Hagel geht, in Rente gehen wollen.
Hat der Hagel zwar nicht gesagt mit 70 in Rente, sondern das ist ein Vorschlag von der Rentenkommission, die von der Bundesregierung eingeschätzt wurde. Ich habe ihn gefragt, er war vorgestern Abend da, also er hat die Rente mit 70 nicht gesagt. Aber egal, wir wollen mal ein paar AfD-Themen einfach. Und ich denke, das ist ganz gut, dass wir heute Abend darüber sprechen und vor allen Dingen, dass das Ganze auch in einem Live-Format geschieht. Das heißt also, es wird nichts geschnitten, es wird nichts zensiert, sondern Sie können einfach auch Ihre Meinung, Ihre Antwort zu den aktuellen drängenden Themen äußern. Und ich glaube, dass das wichtig ist, auch in so einem Wahlkampf, dass man ein breites Meinungsspektrum zulässt und das machen wir diesbezüglich auch. Und deswegen haben wir die Themen auch zum Teil mit den Leserinnen und Lesern erarbeitet. Entscheidend auch ein bisschen, Sie kandidieren ja nicht für den Landtag, sondern Sie wollen Ministerpräsident werden. Was hat denn der Wähler dann davon, wenn er Sie wählt, wenn Sie am Ende gar nicht im Landtag arbeiten?
Also das Ziel ist ja gerade von Ihnen nochmal wiederholt worden. Was wir als AfD in diesem Wahlkampf gesagt haben, ist, dass wir eine strikte Trennung zwischen Parlament und Regierung wollen. Das haben wir mit der Kandidatur auch deutlich gemacht. Dahinter steht ja die Idee, dass ein Parlament eigentlich die Regierung kontrollieren sollte und nicht immer dann, wenn es gerade opportun erscheint, die Regierung aufsteht, ins Parlament wechselt und den eigenen Initiativen zustimmt. Das bedeutet, hier wird der Kurs verfolgt, dass es eine strikte Trennung zwischen Regierungsamt und Parlament gibt. Und ich glaube, da müssten sich auch Politiker der anderen Parteien mal ehrlich machen. Wenn du im Landtag oder im Bundestag ein Abgeordneter bist und gleichzeitig noch ein Ministeramt ausfüllen sollst, beides zusammen geht nicht.
Der Herr Rühlke hat gestern Abend gesagt bei uns, sie machen das deswegen nicht, weil sie lieber im Bundestag bleiben, weil als Bundestagsabgeordneter verdient man mehr wie als Landtagsabgeordneter.
Also ich glaube, dass höre ich zumindest aus Berlin, dass der Fraktionsvorsitzende einer baden-württembergischen Partei, die im Landtag vertreten ist, besser verdient wie mancher Minister in Berlin. Das war aber auch nie irgendwo der Ansporn. Man macht das nicht aus einer finanziellen Motivation heraus, sondern uns geht es um Baden-Württemberg, uns geht es ums Land. Und dass der Herr Rühlke vielleicht gerade nicht ganz so gute Laune hat, das kann ich verstehen. Die FDP ist ja vielleicht bald im Museum.
Das haben Sie euch schon mal gesagt, wieder nicht sehen. Interessant ist trotzdem, wenn man das Wahlprogramm anschaut, welche Pläne Sie haben. Aber am Ende wissen Sie ja auch, Sie können die Pläne nicht umsetzen, weil niemand mit Ihnen koalieren möchte. Wenn wir uns mal eine Grafik anschauen zum Thema Brandmauer, war auch eine repräsentative Befragung. Da sieht man mal, wie die Bürgerinnen und Bürger zum Thema Brandmauer im Augenblick stehen. Können wir vielleicht nachher noch mal ganz kurz einblenden. Haben Sie auch ein Problem damit, dass sich niemand so offen zur AfD bekennt? Mittelständler, Unternehmer, Handwerker?
Also einmal glaube ich, dass sich die Bürger in Baden-Württemberg überwiegend ein Weg von dieser Brandmauer wünschen. Vielleicht sehen wir es hier auch mittlerweile, genau. Und ich habe nicht den Eindruck, dass Unternehmer der AfD grundsätzlich kritisch gegenüber eingestellt sind. Ganz im Gegenteil, weil die Unternehmer bekommen ja mit, was hier an den Rahmenbedingungen nicht stimmt in Baden-Württemberg. Und im Gegensatz zum Herrn Hagel und zum Herrn Özdemir haben die Unternehmer in Baden-Württemberg auch nicht vergessen, wer hier eigentlich die letzten 10 Jahre regiert. Ja, wir haben als AfD Baden-Württemberg mittlerweile Spenden eingenommen von Unternehmern, wo ich sagen muss, das hatten wir seit Parteigründung in der Form nicht. Das ist ja immer auch ein ganz guter Hinweis darauf, was sich eigentlich unsere Unternehmen hier in Baden-Württemberg wünschen. Und da sind wir, glaube ich, schon so mit unterwegs, dass man sagen kann, wir machen gute Angebote, wir werden auch als eine ernstzunehmende Kraft und Wettbewerber in diesem Wahlkampf gesehen und da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Ich kann diese Ausgrenzung außerhalb der, ich sage jetzt mal, etablierten Medienblase und der Altparteien mit der undemokratischen Brandmauerpolitik gar nicht erleben und sehen. Wir müssen mal zusammen zum Daimler gehen. Wir waren da neulich in Stuttgart unter Türkheim. Also wenn die Leute, die dort jeden Morgen schaffen gehen oder Schichten gehen, wählen dürften ausschließlich, dann wäre die AfD schon jetzt die Partei mit der absoluten Mehrheit.
Ganz so weit ist es noch nicht. Wenn Sie aber, und da kommen wir nachher vielleicht auch noch dazu, jemanden als Partner haben wollten, dann wäre es ja in ersten die CDU, ob Sie nun eine Minderheitsregierung tolerieren würden oder ob Sie eben in eine Koalition wollten. Wir haben natürlich den Herrn Hagel, der vorgestern Abend bei uns war, auch mal dazu befragt, wie er die ganze Geschichte in der Zusammenarbeit mit der AfD sieht.
Der Spitzenkandidat der AfD, der sich ja zu fein ist, um für den Landtag in Baden-Württemberg zu kandidieren, das hat er ja gar nicht nötig in seiner Welt. Der reist in die USA zu der MAGA-Bewegung. Die MAGA-Bewegung sagt aber, dass aus deutschen Automobilherstellern amerikanische Automobilhersteller werden sollen. Die sagen, dass aus deutschen Arbeitsplätzen amerikanische Arbeitsplätze werden sollen. Und die sitzen da und klatschen. Die Chefin der AfD sagt, es muss Deutschland schlecht gehen, damit es der AfD gut geht. Und es ist alles genau das Gegenteil, wofür wir als CDU jeden Morgen aufstehen. Wir wollen, dass unsere Wirtschaft gut geht. Wir wollen, dass die Leute Jobs bei uns haben. Und wir wollen, dass das morgen besser wird für unsere Kinder. Und die AfD hat Freude an den Problemen. Sie braucht diese Probleme. Wir aber treten an, um diese Probleme zu lösen und sind da wild entschlossen.
Es hört sich nicht so an, als ob das jetzt mal ein Partner von Ihnen werden könnte.
Also Humor hatte Hagel ja. Also wenn man sagt, dass... Ja, wenn man sagt, dass die AfD Freude daran hätte, dass es Deutschland schlecht geht. Der Mann regiert hier seit 10 Jahren. Ja, seit 10 Jahren, naja, seine Partei führt seit 10 Jahren das Wirtschaftsministerium. Der Hagel ist schon eine relativ lange Zeit Generalsekretär seiner Partei gewesen, Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. Ich weiß, dass die Kerle jetzt alle nichts mehr damit zu tun haben wollen und so tun, als ob sie nicht in Regierungsverantwortung wären. Aber das sind sie nun mal. Und wenn der Hagel mal den amerikanischen Partnern zuhören würde, dann wollen die nicht, dass es Deutschland schlecht geht. Die wollen auch nicht unsere Automobilindustrie kaputt machen, sondern da wird ganz klar der Anspruch formuliert, bitte schaut mal, dass ihr wieder ein Führungsland in der Europäischen Union werden könnt mit einer starken und gesunden Wirtschaft. Bringt mal bitte eure Migrationsproblematik in den Griff und auch die Energiekrise, die ihr hier in Deutschland habt. Das sind die Signale, die ich von unseren amerikanischen Partnern ganz klar zu hören bekomme. Und natürlich müssen wir irgendwann darüber reden, was wir tun können, damit die CDU in Zukunft auch nach der Wahl halten kann, was die CDU vor der Wahl verspricht. Und da würde die AfD einen Beitrag dazu leisten können, dass die CDU zur Abwechslung auch mal nach einer Wahl einen Partner hat, um umzusetzen, was man vor der Wahl verspricht.
Wenn Sie klare Worte ansprechen, das haben Sie heute auch beim politischen Aschermittwoch in Bayern getan und ich glaube in Sindelfingen waren Sie heute auch noch.
Genau, mal, ja.
Heute Mittag. Dann ist das ein aktuelles Thema natürlich, das die AfD beschäftigt, jetzt auch in diesem Wahlkampf, dass viele AfD-Abgeordnete, Familienmitglieder bei anderen Abgeordneten untergebracht haben. Herr Krupalla hat gesagt, das hat ein Geschmäckle, der Herr Baron, Fraktionsvorsitzender der AfD in Baden-Württemberg, hat gesagt, das hat ein Geschmäckle. Ihre Frau ist auch beim Bundestagsabgeordneten beschäftigt. Hat man da kein schlechtes Gewissen?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, man muss mal ganz unaufgeregt sich die Fälle anschauen. Ich finde auch nicht gut, wie Medien im Moment damit umgehen. Nehmen Sie mal den Fall Krupalla. Krupalla hat eine Frau bei sich im Büro beschäftigt, die mit einem AfD-Mitglied verheiratet ist. Dieses AfD-Mitglied wurde nach der Beschäftigung, mehrere Jahre nach der Beschäftigung, Mitglied eines Parlaments. Er soll ja jetzt die Frau kündigen, die jahrelang gut für ihn mitgearbeitet hat. Meine Frau, die Sie angesprochen haben, ist eine Diplomjournalistin, trilingual, arbeitet auch seit vielen Jahren in der Partei mit. Soll die denn jetzt aufgrund dessen, dass sie mit mir verheiratet ist, sagen, also jetzt arbeite ich nicht mehr? Ich glaube, ganz wichtig ist doch die individuelle Befähigung. Ja, kann jemand den Anforderungen für eine Position Genüge tragen oder nicht? Ist er bevorzugt worden bei besseren Bewerbern? Ja oder nein? Und die Frage kann man, glaube ich, ganz einfach bei vielen Fällen, die jetzt skandalisiert werden, beantworten. Bei uns wird geschaut, schafft jemand und kann es jemand und nicht, welchen Nachnamen hat die Person. Der zweite Punkt, der mir mal wichtig ist anzusprechen, Sie können ja nicht eine Partei permanent durch auch komplett neue Kriterien wie Prüffall, dann später Beobachtungsfall, in dem quasi unsere politischen Wettbewerber den Inlandsgeheimdienst gegen uns einsetzen, unter Beschuss nehmen. Das führt ja dazu, dass eine Partei, die auch jung ist, gesellschaftlich Ausgrenzung erfährt. Wir haben in der Bundestagsfraktion 70 offene Stellen. Ich sage es Ihnen ganz offen, wenn nicht viele engagierte Mitglieder unserer Partei auch in diesen Familien in der Partei sagen würden, jawohl, dann übernehme ich mit Verantwortung und engagiere mich in der AfD, könnten wir den regulären Betrieb gar nicht gewährleisten. Und es hat auch damit zu tun, dass wir den Personen, mit denen wir arbeiten, vertrauen müssen. Schauen Sie mal, wenn bei uns wieder irgendein V-Mann auftauchen würde, wie beim Kra, der Chinese, dann wäre das auch etwas, was Sie ja zu Recht beanstanden. Also darum glaube ich, man muss das unaufgeregt führen. Und mich hat es auch ein bisschen irritiert. Es gibt auch da Unterschiede. Bis 2013 hat die CSU in Bayern und viele andere Parteien 78 Abgeordnete im Bayerischen Landtag, Schwestern, Söhne, Töchter, Väter, Mütter beschäftigt, also der Abgeordnete, die eigenen, ja, und nicht von irgendjemand anderem. Und dass ausgerechnet diejenigen jetzt kommen und so tun, als ob es skandalisierbar wäre, dass jemand aus einer Familie mit demselben Nachnamen in einer Partei mit 90.000 Mitgliedern arbeitet, das finde ich schon irgendwie schräg.
Das ist gut, dass Sie das, den bayerischen Fall ansprechen, weil daraus hatten die ja dann, das ist die AfD ja auch stark vertreten im Bayerischen Landtag, die Konsequenzen gezogen. Wenn man die bayerischen Statuten anschaut, dann wären diese Beschäftigungsverhältnisse, die wir jetzt gerade erleben im Bundestag, allesamt illegal. Also das ist im Bayerisch in dem Nachgang zu diesen Vorgängen gar nicht mehr erlaubt. Und Sie haben es gerade sicherlich auch angesprochen, dass man es differenzieren muss und dass man das beurteilen muss. Und Sie haben Unterschiede. Wenn ich aber einen Abgeordneten sehe aus Sachsen-Anhalt, der 3 Geschwister, einen Schwager und 7 Fußballer aus seinem eigenen Verein in den Abgeordnetenbüros mit unterbringt, das kann doch nicht gut sein.
Da bin ich bei Ihnen. Wenn das zutrifft, dann wäre das sicherlich ein Fall, der aufgearbeitet werden muss und das wird die Partei dann auch tun. Aber was wir ja jetzt erleben ist, dass die Vorkommnisse bei einer Person in Sachsen-Anhalt medial dafür in ganz Baden-Württemberg genutzt werden, um den Spitzenkandidat, in dem Fall meine Person, der AfD Baden-Württemberg in Misskredit zu bringen, weil meine Frau, die offenbar über die notwendige Qualifikation verfügt, in dieser Partei eben auch aktiv ist. Und das finde ich, muss ich ganz offen sagen, eine Sauerei, weil damit wird jeder, der in dieser Partei was leistet und mitarbeitet, unter Generalverdacht gestellt und es sollte so nicht sein.
Wären Sie dann vor dem Hintergrund dieser Entwicklung dann auch dafür, dass die Regeln neu aufgestellt werden? Kann ja auch andere betreffen irgendwo.
Wir haben dieses Problem in Baden-Württemberg so nicht. Wenn es wirklich so wäre in Sachsen-Anhalt, wie das teilweise medial dargestellt wird, dann ist es ein Punkt, den die AfD in Sachsen-Anhalt bearbeiten muss. Und natürlich, man muss da auch selbstkritisch mit sich umgehen, keine Frage. Aber ich bin der Spitzenkandidat hier in Baden-Württemberg. Bin hier der Landesvorsitzende. Und ich habe die letzten Tage erlebt, was man versucht hat, aus dieser Geschichte zu machen. Da muss ich ehrlich sagen, das ist auch eine Form von Wahlbeeinflussung, die dann stattfindet. Das ist ja einmalig. Ich habe noch nie miterlebt, dass zum Beispiel moniert wurde, dass von CDU-Abgeordneten die Ehepartner im öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig sind und Ähnliches. Die CDU wird in diesem Wahlkampf, was diese Dinge anbelangt, komplett ausgeblendet. Und da müssen Sie schon verstehen, das stößt mir schon irgendwie auf, wenn ausgerechnet diejenigen, die die Maskendeals gemacht haben, die Aserbaidschan-Affäre zu verantworten haben, wegen denen überhaupt erst das Gesetz geändert worden ist, jetzt mit dem Zeigefinger daherkommen und so tun, als ob das, was die AfD hier in Baden-Württemberg tut, in irgendeiner Form ja schlecht oder zu beanstanden wäre.
Wobei das natürlich auch medial von allen Seiten beleuchtet wurde, ob es die Maskendeals oder anders angeht. Aber kommen wir mal von dem Thema weg.
Wurde leider nicht untersucht, ne?
Deswegen war es ja auch wichtig, dass man...
Herr Spahn wird da gut geschützt.
Dass man Ihre Sicht der Dinge auch zu diesem, weil es einfach ein Thema ist. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist auch wichtig, dass man Ihre Sicht der Dinge dazu hört. Was man so ein bisschen auch in diesem Landtagswahlkampf mitbekommt und was man so generell in der Politik mitbekommt, ist auch so ein bisschen die Verächtlichmachung von Sprache und auch ein bisschen die Verunglimpfung von Gegnern, politischen Gegnern. Da ist eines aufgefallen und das möchte ich mal zeigen, weil ich ganz bewusst auch mal wissen möchte, wie Sie eigentlich dazu stehen, was damals Ihr AfD-Vorsitzender im Land, Herr Sense, gesagt hat. Er sagte, der Herr Söder ist nicht nur körperlich behindert und manchmal auch geistig, meine Damen und Herren, aber wir lassen ihn leben. Er ist ja ab und zu mal witzig. Also witzig finde ich jetzt diese Aussage nicht.
Also es gehört natürlich auch zum guten Anstand dazu, dass ich hier jetzt nicht in aller Öffentlichkeit meinen Co-Landesvorsitzenden kommentiere. Ich kann Ihnen ganz grundsätzlich sagen, dass ich glaube, dass er das heute so nicht wieder sagen würde.
Gut. Also weil ich kann Ihnen mal kurz ganz einspielen, was der Herr Rühlke zu diesem Zitat gesagt hat.
Und der andere, der ist im Landtag, der steht auf Listenplatz 1. Und der hat kürzlich bei einer öffentlichen Veranstaltung über Markus Söder gesagt, also bitte nicht missverstehen, ich bin kein Markus Söder-Fan, aber der hat gesagt, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist nicht nur körperlich behindert, sondern auch geistig behindert, aber wir lassen ihn trotzdem leben. Meine Damen und Herren, das ist eine ungeheuerliche Aussage. Das ist bewusst die Anleihe bei dem Euthanasie-Denken der Nazis. Und solange solche Leute Verantwortung tragen an der Spitze der AfD, kann man mit einer solchen Partei nicht im Land Baden-Württemberg regieren.
Aber Sie haben das dann beim Herrn Senze schon angesprochen, weil sowas bleibt ja hängen.
Natürlich unterhalten wir uns über sowas, aber ich glaube, zur Wahrheit gehört auch dazu, dass der politische Wettbewerber uns ja ähnlich betitelt. Wir werden mit Ungeziefer oder rechten Kakerlaken oder Braun und was weiß ich denn was betitelt und bezeichnet. Der politische Wettbewerb ist damit teilweise unter der Gürtellinie. Das ist wirklich so. Ich finde es auch bedauerlich. Aber ich glaube, dass Politiker an sich ein dickes Fell brauchen und nicht ganz so weinerlich sein dürfen. Schauen Sie mal, was jeden Tag über mich gesagt oder geschrieben wird. Da könnte ich auch jeden Tag die Entscheidung treffen, setze ich mich jetzt an den Computer und mache 2 Stunden lang Anzeigen oder versuche ich halt drüber zu stehen und damit umzugehen. Ich glaube, Markus Söder wird auch morgen weiterhin deswegen schlafen können.
Wir kommen zu einem anderen Themenbereich. Sie sind in Heilbronn heute. Heilbronn ist eine Stadt, wo mehr als 50% der Bevölkerung Migrationshintergrund haben. Und die tun sich natürlich schwer, mal vorsichtig ausgedrückt, mit dem Begriff Remigration, der natürlich umherschwirrt. Wer müsste denn dann aus Ihrer Sicht gehen, türkischstämmige Mitbürger, die schon länger hier sind, was bedeutet das?
Also ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich merke, dass immer mehr Menschen, gerade mit Migrationshintergrund, und ich habe ja auch einen, das haben Sie vorhin gezeigt, sich ganz bewusst für die AfD entscheiden. Das sind häufig Leute, die in den 60er Jahren, in den 70er Jahren hierher gekommen sind, deren Familien sich was aufgebaut haben und an denen natürlich diese durch die Altparteien verursachte Entwicklung, insbesondere was die Wirtschaft, die innere Sicherheit in Baden-Württemberg anbelangt, auch nicht spurlos vorbeigeht. Remigration nach der AfD bedeutet ganz simpel, zunächst einmal die Umsetzung geltenden Rechts. Das bedeutet, wir treffen eine Unterscheidung zwischen legaler Migration und illegaler Migration. Illegale Migration ist, wenn ich keinen legalen Grund habe, um mich hier in Baden-Württemberg aufzuhalten. Dann werden wir konsequent rückführen. Das sind eben mehrere 10.000 Personen hier in Baden-Württemberg, die insbesondere auch kommunale Haushalte belasten. Legale Migration bedeutet hingegen für uns vor allem auch eine bedarfsorientierte Migration. Personen, die sich legal hier in Deutschland und Baden-Württemberg aufhalten, unsere Sprache sprechen, unsere Kultur respektieren, schaffen gehen, ihren Beitrag zur Solidargemeinschaft leisten, die sind auch nach AfD hier herzlich willkommen, müssen nichts befürchten. Aber ich weiß auch schon heute, dass sehr viele davon die AfD wählen.
Das sieht der erste, bislang einzige deutsch-syrische Bürgermeister in Baden-Württemberg ein bisschen anders. Nach dessen Wahl, ist im Kreis Calw gewählt worden, hat AfD-Landtagsabgeordneter Klaus gesagt, warum ist denn der noch hier? Der Krieg ist doch schon lange in Syrien vorbei. Also müsste so jemand dann auch gehen, weil der Krieg in Syrien vorbei ist?
Ich bin ja nicht jetzt der Pressesprecher von Miguel, da müssten Sie ihn dann selber fragen. Aber unterm Strich ist ja tatsächlich damit ein Thema adressiert von meinem Kollegen Klaus, das auch wichtig ist. Was passiert eigentlich mit Personen, ja, die ein temporäres Aufenthaltsrecht hier in Deutschland und Baden-Württemberg haben, wenn der Fluchtgrund entfällt, beispielsweise die Situation mit dem Krieg in Syrien, dann müsste man eigentlich konsequenterweise Personen auch rückführen. Jetzt kenne ich den Bürgermeister nicht, ich weiß nicht, wie sein rechtlicher Status ist und es wäre unseriös, das zu beurteilen und zu bewerten. Aber unterm Strich muss ich einfach sagen, wenn ein Fluchtgrund entfällt, dann muss natürlich auch wieder rückgeführt werden. Genau das sieht das Recht vor und wir werden dem Recht auch wieder zur Geltung verhelfen.
Vieles davon steht in Ihrem Wahlprogramm, das ich mir auch durchgeschaut habe, 130 Seiten. Damit ist die AfD auf Platz 1, was den Umfang des Wahlprogrammes angeht. Da sind viele Punkte natürlich drin, wie in allen Wahlprogrammen, wo man natürlich weiß, ob das alles immer so umsetzbar ist. Das muss man dann sehen. Eines wollen Sie aber, eine Renaissance der Kernkraftwerke, der Kernenergie in Baden-Württemberg. Viele Experten sagen, das ist überhaupt nicht möglich, schon allein aus dem zeitlichen Faktor. Warum haben Sie es trotzdem reingeschrieben?
Also zunächst einmal, glaube ich, muss man festhalten, Sie haben gesagt, Ob alles umsetzbar ist, ist dann die Frage. Ich weiß seit Corona, dass es vor allem immer eine Frage des politischen Willens ist. Wenn Sie den politischen Willen in Deutschland oder Baden-Württemberg haben, in der Politik was umzusetzen, Sie können das. Und beim Thema Kernenergie finde ich schon auch ganz spannend. Wissen Sie, dass die CDU in den Bundestagswahlkampf gegangen ist mit der Behauptung, dass das kein Tabu sein darf, ein Zurück zu Kernenergie? Heute kann sich der Hagel nicht mehr daran erinnern, können sich auch nicht mehr an das Versprechen mit der Schuldenbremse oder an das Ausfliegen der Afghanen erinnern. Das sind alles Punkte, die die CDU vergessen hat. Aber das zeigt, dass die Politik da nicht ehrlich ist. Und darum haben wir auch, das hat uns wirklich auch motiviert, das Motto jetzt mal ehrlich in diesem Wahlkampf mit anzulegen, gesagt, ja, zurück zu Kernenergie, auch zu Kohlekraft, weil Baden-Württemberg als Wirtschaftsstandort grundlastfähige Energieversorgung braucht. Und wenn die Chinesen in 5 Jahren ein Kernkraftwerk bauen können und die Japaner das schon in den 90ern in 4 hinbekommen haben, andere Experten übrigens sagen, unsere Kernkraftwerke, die rückgebaut worden sind, die können wir in 3 Jahren wieder in Betrieb nehmen.
Sagt aber der ENBW-Chef nicht. Und der hat Neckar-Westheim gebaut.
Aber jetzt mal ganz offen, ob der ENBW-Chef, der ein Geschäft macht wie das in der Irischen See, nämlich für 1,2 Milliarden Euro dort Offshore-Windrädchen zu bauen, die nur dann funktionieren, wenn Großbritannien subventioniert, da der beste Experte ist, wage ich seit dem Investment zu bezweifeln. Das zum Ersten. Zum Zweiten, wenn die Chinesen und die Japaner das hinbekommen, dann schaffen wir das im Land der Tüftler und der Ingenieure auch, da bin ich unbesorgt.
Ich habe auf Seite 32 in Ihrem Wahlprogramm gelesen, die Zukunft unserer Heimat liegt in deutschen Kinderzimmern. Das müssen Sie mal erklären, denn selbst wenn wir jetzt heute Abend eine Geburtenoffensive starten, irgendwie, dann werden Sie den Fachkräftemangel vielleicht in 20 Jahren beheben können. Es fehlen aber beispielsweise im Gesundheitssektor in wenigen Jahren 850.000 Fachkräfte. Also das werden Sie gar nicht mit wem auch immer, der künftig in Deutschland geboren wird, beheben können.
Also Kinder sind immer unsere Zukunft. Und ich glaube, dass es eine wichtige Maßnahme ist, dass man eben eine aktive Bevölkerungspolitik betreibt, dass man Anreize setzt, auch endlich wieder Familien gründen zu können. Ich glaube, viele wollen das. Für viele ist das aber auch mittlerweile leider eine finanzielle Frage geworden. Und Sie müssen da ja eine ganze Kaskade an Maßnahmen lostreten. Wir haben hier 100.000 Personen, mehr als 100.000 Personen, die jedes Jahr Deutschland verlassen. Gut qualifizierte Fachkräfte. Wir haben zum Zweiten die Situation, dass wir in Deutschland circa 5 Millionen Bürger haben, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die im Moment nicht die Möglichkeit haben, einer Beschäftigung nachzugehen. Auch die sind vielleicht zunächst einmal wieder in den Arbeitsmarkt einzuführen. Und dann, ja, als dritte Möglichkeit, und da war die AfD eine Partei, die auch seit Gründung immer offen dem gegenüberstand, können wir eine bedarfsorientierte, qualifizierte Zuwanderung vertreten. Aber da muss man sich vielleicht auch mal ehrlich machen. Wer will denn eigentlich in ein Hochsteuerland einwandern? Ein Land, in dem ich vielleicht mir nicht mal mehr den Traum von den eigenen 4 Wänden erfüllen kann? Ein Land, in dem ich damit rechnen muss, dass ich alle 3 Stunden ein Opfer einer Messerattacke, einer erfolgreichen oder einer versuchten sein kann? Das bedeutet, wir müssen auch erst mal Deutschland und Baden-Württemberg für qualifizierte Zuwanderung wieder attraktiv machen. Wenn der Staat uns von jedem hart erarbeiteten Euro weniger als 50 Cent übrig lässt, dann ist das auch nicht gerade ein Argument für qualifizierte Zuwanderung. Das bedeutet, wir müssen schauen, dass wir eine aktive Bevölkerungspolitik betreiben, Kinder auch wieder attraktiv machen, bezahlbar, so hart sich das anhört. Aber das ist es für viele Paare leider heutzutage nicht mehr. Die hätten gerne Kinder, sie können sich das aber nicht leisten. Zum Zweiten die Abwanderung stoppen. Zum Dritten dafür sorgen, dass diejenigen, die nicht in Arbeit sind, wieder in Arbeit bringen. Und zum Vierten dann natürlich auch im Rahmen des Möglichen über qualifizierte Zuwanderung. Wenn wir die 4 Sachen machen, dann kriegen wir das hin.
Sind wir mitten im Themenkomplex und wir wollen natürlich auch wissen, was ist denn eigentlich für Sie das wichtigste Thema in diesem Wahlkampf? Also schauen wir mal, ob das mit der Abstimmung diesmal noch ein bisschen besser klappt wie vorher. Was sind denn für Sie die wahlentscheidenden Themen? Wirtschaft, Bildung, Gesundheit, Mobilität, Migration, Klima? Schauen wir mal, was bei Ihnen oben ansteht. Wirtschaft bei 57, 67. Es bleibt, glaube ich, dabei. Wir kommen auch auf alle diese Themen noch zu sprechen, was die Wirtschaft angeht. Ich möchte aber noch zwei aktuelle Tagesthemen ansprechen, bevor wir bei der Wirtschaft sind. In Baden-Württemberg darf jetzt wieder der Wolf abgeschossen werden. Ist das okay?
Ja, wir haben ja schon lange dafür geworben. Immerhin hat hier die Landesregierung dann auch mal was zur Umsetzung gebracht. Man darf es ja auch mal loben.
Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige?
Ja, das habe ich tatsächlich in der Vorbereitung zu unserem Treffen mir heute angeguckt. Ich habe ja mir angeschaut, was der Manuel Hagel Ihnen hier erzählt hat. Und das finde ich schon erstaunlich. Also damit geht ja auch einher, dass man große Angst vor jungen Menschen hat, die sich frei informieren wollen, die sich ein eigenes Bild machen, die vielleicht sagen, ich informiere mich breit übers Internet. Und das finde ich ganz interessant, wenn wir uns noch mal vergegenwärtigen, was wir vorhin besprochen hatten. Wer wählt eigentlich noch die CDU? Und das sind eben nicht diese Alterskohorten, die davon betroffen wären. Und darum glaube ich, da geht es vor allem um Angst und nicht um Schutz von Kindern und Jugendlichen. Da braucht übrigens eine Familie auch den Staat nicht dafür. Das kriegen, glaube ich, Eltern ganz gut alleine hin.
Dann kommen wir tatsächlich zur Wirtschaft, weil das das Thema ist, das viele, viele Menschen umtreibt in diesem Wahlkampf. Man hört, wir müssen wieder härter ranklotzen, die Ärmel aufkrempeln, wieder mehr ins Schaffen kommen. Und wenn man sich mal eine Grafik anschaut, wie das eigentlich bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt, ob sie denn bereit sind, Einschränkungen hinzunehmen, um den Arbeitsplatz zu sichern, haben wir nämlich gefragt, wenn der in Gefahr wäre, was würde man denn in Kauf nehmen, um diesen Arbeitsplatz zu erhalten? Dann sieht man, klar, umschulen, das ist jetzt nicht so dramatisch, mehr arbeiten und längere Arbeitszeiten, immerhin noch 37 Prozent, Urlaubstage verzichten und Gehalt verzichten, kommt jetzt nicht so gut an. Was braucht es denn, um den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg aus der Krise zu bringen?
Ich finde die Fragestellung einfach schon falsch. Nicht die Bürger, die hier jeden Tag leisten und liefern und die höchsten Steuern bezahlen im europäischen Vergleich, sind das Problem, sondern die Politik. Es kann doch wirklich nicht wahr sein, dass die Politik in Baden-Württemberg die Rahmenbedingungen, wenn wir über Wirtschaft und Jobs reden, so schlecht gesetzt hat, dass man jetzt wieder dazu übergehen will, den Arbeitnehmer und den Bürger in Verantwortung zu nehmen. Wenn die Altparteien jetzt wirklich mal umsetzen würden, was ich auf jeder Podiumsveranstaltung höre, Bürokratieabbau, die sind sich alle einig, übrigens auch mit uns, dass jetzt ein Sunset-Prinzip eingeführt werden soll. Jede Verordnung, jedes Gesetz soll eine Gültigkeit von höchstens 10 Jahren haben. Die haben alle also hat die IHK, die muss man loben, gute Arbeit geleistet. Das IHK-Programm ist schon so gut wie jedes Wahlprogramm der Parteien in Baden-Württemberg geflossen. Und da frage ich mich, wenn man wirklich was für die Wirtschaft tun wollte hier in Baden-Württemberg, warum treffen wir uns nicht alle im Landtag von Baden-Württemberg nächste Woche Sondersitzung und setzen das alles um? Nicht immer nur kurz vor der Wahl darüber reden, was jetzt gemacht werden müsste, um die Wirtschaft zu entlasten. Das muss ich schon sagen, da höre ich ja von den anderen Kollegen, vom Hagel und vom Rühlke und wie sie alle heißen, es gibt doch gar keine Sitzungswoche mehr im Landtag von Baden-Württemberg. Es gibt doch vielleicht noch eine Sondersitzung. Hey, wir haben im Rahmen einer Sondersitzung mit einem alten Bundestag eine Grundgesetzänderung vorgenommen und die Schuldenbremse über Bord geworfen. Wenn es den Kollegen jetzt wirklich um Baden-Württemberg geht, und da sind wir wieder beim politischen Willen, dann können wir morgen sofort oder übermorgen im Landtag von Baden-Württemberg all das gemeinsam parteiübergreifend beschließen, was jetzt auf den Wahlpodien hier in Baden-Württemberg verzählt wird.
Es gibt übrigens...
Das ist wirklich so. Darf ich nur sagen, beim Bereich Wirtschaft, das finde ich super spannend, super spannend. Ja. Beim Bereich Wirtschaft, Once-Only-Prinzip bei den Verwaltungen, will die FDP, will die CDU. One-In, Two-Out, also für jedes neue Gesetz, für jede neue Verordnung, 2 alte weg. Will die CDU, will die FDP. Können wir alles machen, gar kein Problem. Der Hagel hat sogar einen Brief an die von der Leyen, an seine Parteifreundin geschrieben zum Thema Verbrenner. Ich finde es toll, andere haben sich drüber lustig gemacht, aber ich habe immer gesagt, stellen Sie sich mal vor, der hätte eine SMS an Frau von der Leyen geschrieben. Ja? Wer weiß, ob die angekommen wäre oder gelöscht worden wäre oder was auch immer. Spaß beiseite, Sie sehen, wir könnten so viel gemeinsam machen, wenn es ums Land gehen würde und wenn nicht diese ganze Brandmauergeschichte permanent im wirklichen Fokus der anderen Parteien stehen würde. Uns geht es ums Land.
Übrigens gibt es ja nächste Woche eine Sondersitzung tatsächlich im Landtag, dass die Corona-Hilfen nicht zurückgezahlt werden müssen. Also nochmal außerhalb dessen kann man auch eine Sondersitzung vereinbaren. Aber ich möchte noch einmal konkret, Herr Frohnmeier, wären Sie dafür oder lehnen Sie es ab, Feiertage zu streichen, Lebensarbeitszeit zu verlängern, die Wochenstunden zu erhöhen, um die Produktivität wieder zu steigern?
Das müssen wir ja alles gar nicht. Unser Problem ist doch nicht, dass wir hier faule Arbeitnehmer haben oder die Leute meinetwegen nicht lang genug arbeiten gehen. Unser Problem ist doch da gelagert, dass man sagen muss, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für erfolgreiches Wirtschaften hier in Baden-Württemberg so schlecht mittlerweile sind, dass wir uns genau leider diese Fragestellungen immer wieder anschauen müssen. Und da kann nicht die Antwort sein, dass man diejenigen, die jetzt schon sehr viel tun und sehr viel in Kauf nehmen, noch weiter belastet. Schauen Sie sich das mal an. Das Rentenniveau in Deutschland liegt unter dem EU-Durchschnitt. Ja? Die Lebensarbeitszeit, wenn es dann auf 70 erhöht werden soll, liegt dann an der Spitze der Europäischen Union. Und die Lebenserwartung, die ist mittlerweile auch unter den Durchschnitt gerutscht. Das kann doch kein deutscher Anspruch sein. Was wir machen müssen, ist vielmehr dafür zu sorgen, dass Unternehmen hier bleiben, dass die A-Klasse nicht nach Ungarn zum Beispiel geht, um ein konkretes Beispiel zu machen. Wir müssen dafür sorgen, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg wieder so stark sind, dass sich diese Fragen nach noch mehr Arbeiten, noch mehr Einschneidungen in Kauf nehmen, überhaupt gar nicht mehr stellen. Und die würden sich auch nicht stellen, wenn man endlich wieder eine vernünftige Politik hier machen würde, angefangen übrigens bei der Energiepolitik, zu glauben, dass eine der größten Industrienationen dieser Erde mit Sonnenkollektoren und Windrädchen aufrechterhalten bleiben kann, ist einfach falsch.
Da kommen wir noch dazu. Sie haben auf Seite 100 Ihres Wahlprogrammes steht drin, die Automobilindustrie soll gerettet werden. Und zwar mit dem Programm bei BW, Landesbehörden und landeseigene Unternehmen sollen ihren Fuhrpark bevorzugt mit baden-württembergischen Autos, die hier produziert werden, ausstatten. Sie wissen aber schon, dass das rechtlich gar nicht zulässig ist, sowas.
Sie können natürlich im Vergaberecht das auch so gestalten, dass durchaus beispielsweise regionale Nähe etc. Dann unter dem Begriff CO2-Verbrauch und so weiter durchaus bei den Vergaben dann auch baden-württembergische Produkte eben in Frage kommen. Aber ich will mal mit einem Missverständnis aufräumen, wenn man auch das Programm in Gänze liest. Das Programm der AfD mit bei Baden-Württemberg, kaufen in Baden-Württemberg, stellt zu keinem Zeitpunkt den Anspruch, dass wir dadurch die baden-württembergische Automobilindustrie retten. Da geht es doch um was anderes. Wenn jeder Landkreis mittlerweile in der Lage ist, den heimischen Honig zu vermarkten, wenn jeder Landkreis in Baden-Württemberg mittlerweile in der Lage ist, den regionalen Apfelsaft zu beziehen, Mensch, da müssen es wir doch mit unseren Behörden und Ministerien hinbekommen, dass wir im Land von Gottlieb Daimler und Ferdinand Porsche die besten Autos in Deutschland und Europa fahren.
Gut, der Protektionismus kann aber am Ende natürlich schaden, was viele Experten sagen. Wenn die AfD mitregieren möchte, dann brauchen sie einen Zugang zur Wirtschaft und zu den Wirtschaftsunternehmen, zu den Wirtschaftsverbänden. Sie machen die Erfahrung wahrscheinlich in dem Wahlkampf ja auch. Sie sind auf vielen Podien mit dabei in den Gesprächsrunden. Jetzt hat Frau Leibinger-Kammüller, immerhin Chefin vom Weltmarktführer Trumpf, gesagt, sie lädt keine AfD-Vertreter zum Gespräch ein. Das sei nicht zielführend. Und sie hätte auch ein Problem mit den Äußerungen des Spitzenpersonals. Wie wollen Sie denn was bewegen, wenn Sie da keinen Zugang haben?
Also zunächst einmal glaube ich, dass es wichtig ist, dass man sich nochmal klar macht, dass viele Verbände und auch Spitzenverbände ja nicht unpolitisch sind. Das sind Verbände, die häufig auch Menschen in ihren Vorstandsgremien haben, die beispielsweise über Parteibücher verfügen. Ich war bei vielen Veranstaltungen von Verbänden jetzt im Rahmen dieses Wahlkampfes. Und wenn man sich da mal ehrlich macht, ist da zwei Drittel der Anwesenden nicht der normale Bürger da draußen auf der Straße, sondern in der Regel ein Verbandsfunktionär mit einem CDU-Parteibuch. Das muss ich mal in aller Deutlichkeit sagen. Ich komme da zwar dann hin und diskutiere auch sehr gerne mit, ja, aber das ist eben die Realität. Und ich glaube, dass wir da noch Arbeit leisten müssen, aber am Ende vom Tag wird ja auch diese Leute irgendwann die politische Realität einholen. Da kann Frau Leibinger und andere noch so oft sagen, dass die AfD kein adäquater Gesprächspartner ist. Am Ende vom Tag werden auch diese Unternehmen dann leider die Konsequenzen der schlechten Politik derjenigen, die jetzt in Regierungsverantwortung sind, tragen müssen. Wir können als AfD nur Angebote machen. Und wenn diejenigen in der deutschen Wirtschaft und auch in den Verbänden der Meinung sind, dass unsere gegenwärtige Regierung großartige Arbeit leistet, dann nur weiter so. Ich sehe in den Zahlen was anderes. 60-70% der energieintensiven Unternehmen wandern aus. Jeden Tag verlieren wir 8 Unternehmen hier in Baden-Württemberg, weil sie für immer die Tore schließen. Das sind alles nicht unbedingt Indikatoren dafür, dass die bevorzugte politische Kraft von Frau Leibinger und anderen gerade so ordentliche und tolle Arbeit macht.
Wenn Sie aber, um die Wirtschaft in Baden-Württemberg zu unterstützen, auch sagen, was alle sagen, die Energiekosten müssen sinken, die Energie muss wieder auch für die Wirtschaftsunternehmen bezahlbar sein, steht auch in Ihrem Wahlprogramm drin, dass Sie Nord Stream wieder entsprechend aktivieren wollen. Jetzt haben wir ja gesehen, wo uns die Abhängigkeit von russischem Gas gebracht hat.
Ja, also da gehört ja auch zur Wahrheit mit dazu, dass man sich die Frage stellen muss, wer hat eigentlich entschieden, dass wir aus der Kernenergie aussteigen? Die CDU. Wer hat entschieden, dass wir aus der Kohlekraft aussteigen? Die CDU. Wer hat entschieden, dass wir sehr stark uns auf das Thema Nord Stream einlassen? Die CDU. Sie können nicht grundlastfähige Stromproduktion abstellen, ausschließlich auf erneuerbare Energien sich konzentrieren, dann Nord Stream komplementär hinzuziehen und dann nachher sagen, oh, jetzt sind wir aber überrascht, wenn die Russen den Gashahn abstellen, weil wir das Gas vielleicht auch gar nicht mehr wollen, dass es dann schwierig wird. Das ist doch die Situation, in der wir uns befinden. Was wir als AfD sagen ist, wir brauchen endlich einen vernünftigen Energiemix. Vernünftig bedeutet, da wo es Sinn ergibt, gerne auch Erneuerbare. Aber die dürfen nicht dauerhaft subventioniert werden. Die müssen sich dann auch wirtschaftlich durchsetzen können. Wir sagen, wir brauchen grundlastfähigen Strom. Das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Und ja, auch ein Zurück zu Nord Stream. Weil was passiert denn gerade? Das muss man auch mal dazu sagen. Die Mengen, die wir nicht mehr abnehmen, die nimmt für uns gerade Indien ab. Und Indien verkauft dann dieses russische Gas überteuert, das wir zwar immer noch in Teilen aufgrund der Verträge bezahlen, aber aus ideologischen und politischen Gründen nicht mehr abnehmen, nach Europa und Deutschland zurück. So sieht keine sinnvolle Politik aus. Das hat nichts mit der Vertretung der Interessen unserer Bürger zu tun. Darum nehme ich Nord Stream lieber gleich als ein Bestandteil eines sinnvollen Energiemixes mit in Betrieb. Jetzt kann man natürlich sagen, furchtbar, die Russen führen einen Krieg gegen die Ukraine. Das stimmt, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg und wir lehnen das ab. Wir wünschen uns Frieden, auch in der Ukraine. Aber zur Wahrheit, und das sage ich jetzt als Außenpolitiker, gehört auch, wenn wir diese hehren moralischen Ansprüche in den letzten Jahren immer angelegt hätten, dann hätte die Ampelregierung keine Gespräche mit Katar führen dürfen, man hätte keinen Deal mit Baku machen dürfen. Baku hat auch Armenien angegriffen. Das zeigt, dass diese sogenannte wertebasierte Außenpolitik in Wirklichkeit doch gar nicht mit der Realität Bestand halten kann. Und darum müssen wir eine interessengeleitete Außenpolitik vertreten und formulieren. Und dazu gehört eben auch, dass wir im deutschen Interesse Nord Stream wieder in Betrieb nehmen.
Aber das ist natürlich auch ein klassisches Beispiel, wenn Sie Ministerpräsident wären. Das können Sie ja aus Baden-Württemberg gar nicht entscheiden. Ne? Das sind ja alles Entscheidungen, die im Bund gefällt werden.
Aber machen Sie uns doch nicht kleiner, als wir sind. Baden-Württemberg ist eine gewichtige Stimme, auch im Bundesrat.
Und viele auch eine haben kleine ja, Stimme, wenn
viele,
Sie allein dort wären.
Viele haben ja auch nicht verstanden, dass wir einen Volksentscheid über die Migration hier machen wollen. Nicht, weil wir glauben, dass wir alle migrationspolitischen Probleme lösen können auf Landesebene. Wir machen das, mit den Volksentscheiden als AfD, um auch Druck aufzubauen. Und dann fragen Sie doch mal die Bürger im Rahmen so einer Volksbefragung, ob sie wieder günstige Energie von dort beziehen wollen oder ob sie Indien zwischenschalten wollen, damit unsere Energie, die Indien aus Russland bezieht, weil wir es nicht mehr abnehmen und dann nach Deutschland wieder verkauft, einfach teurer wird. Ich bin ganz mutig heute Abend. Ich würde sagen, dass viele Bürger sagen würden, ja gut, dann beziehen wir es lieber direkt.
Ein wichtiger Themenbereich, auch in Ihrem Wahlprogramm, ist die Bildung. Wir können uns mal eine kurze Grafik anschauen, was für die Menschen in der Bildungspolitik wichtig ist. Was halten Sie denn für besonders wichtig? Wofür sollte sich denn ein Bildungspolitiker einsetzen? Verpflichtende Deutschkurse für Schüler mit 60% ganz vorne. Sanierung Schulgebäuden, bessere digitale Ausstattung, weniger Stundenausfall. Ich meine, das steht bei Ihnen auch drin, Deutsch, ganz klar. Aber es steht eins drin, das fand ich ganz interessant. Wir werden Disziplin an Schulen durch den Erlass eines fest vorgeschriebenen Verhaltenskodex steigern. Verstöße werden konsequent und unabhängig von der Herkunft sanktioniert. Was bedeutet das tatsächlich?
Wir brauchen grundsätzlich wieder mehr Disziplin an Schulen. Und ich darf da an der Stelle ganz kurz von einem Erlebnis berichten. Ich war, glaube ich, es muss gestern im Wahlkampf gewesen sein, in Weil am Rhein. Ich habe ein Praktikum in der Metzgerei gemacht. Es war ganz spannend. Ich glaube, der Mann würde nicht die AfD wählen, aber das ZDF hat es begleitet. Im Rahmen dieses Praktikums hat er zu mir eines gesagt, warum er mit Fachkräften aus Indien arbeitet. Der hat gesagt, die Schüler und die jungen Leute, die er heute bekommt, die haben ein anderes Verständnis von Disziplin und Leistungsbereitschaft, wie beispielsweise seine Fachkräfte aus Indien. Und das ist schon ein Problem, das muss man ernst nehmen. Wenn heute Schüler teilweise grundlegende Umgangsformen, mitteleuropäische, nicht mehr an den Tag legen können, wenn die Konzentrationsfähigkeit massiv abgenommen hat, wenn die Leistungsbereitschaft abgenommen hat, alle irgendwie Homeoffice machen wollen und irgendwie CEO-Gehälter beziehen, dann haben wir ein Problem. Und da müssen wir auch offen darüber sprechen können. Und einige Punkte, die Sie da oben eingeblendet haben, da bin ich absolut mit dabei. Wir müssen, finde ich, erst mal anfangen, wenn wir sagen, wir haben hier keine Rohstoffe in Deutschland und in Baden-Württemberg, die nennenswert sind, dann ist unser Rohstoff Humankapital die Leute. Da muss man als erstes mal, das wäre bei mir auf der Eins, dafür sorgen, dass unsere Kinder und Jugendlichen in angemessenen Bildungs- und Ausbildungsstätten auch ausgebildet werden können. Es ist eine Zumutung, dass viele heute abklemmen, weil sie dort nicht mehr sanitäre Einrichtungen benutzen wollen. Ein Sanierungsstau ohne Ende, da muss man schon mal wirklich Wert drauf legen.
Da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber können Sie nochmal konkret sagen, was heißt mehr Disziplin? Wie soll das sanktioniert
werden? Es schadet niemand aufzustehen, wenn ein Lehrer das Klassenzimmer betritt. Es schadet auch niemand, einfach mal das Handy während des Unterrichtes, weiß ich nicht, in den Spind zu sperren. Meinetwegen kann man die einsammeln für den Unterricht. Ja? Das sind alles Möglichkeiten, über die muss man anfangen, mehr zu sprechen und nachzudenken. Und da müssen wir vor allem eines machen, zurück zum ganz konsequent zum dreigliedrigen Schulsystem zu gehen. Ich bin auf eine Hauptschule gegangen, auf eine Realschule und habe dann mein Abitur gemacht. Und ich hatte immer das Gefühl, das mag jetzt vielleicht subjektiv sein, dass man sehr differenziert die Möglichkeit erhält, sich weiterzubilden. Was wir heute erleben, auch hier in Baden-Württemberg, ist, dass beispielsweise Erstklässler und Zweitklässler in eine Klasse zusammengesteckt werden. Das kann nicht funktionieren. Das habe ich auch schon beobachten können und erleben. Da müssen Lehrerinnen dann in Stationen arbeiten. Was wir heute erleben, ist, dass man glaubt, dass wir nur dann als Mensch was wert sind, wenn alle Abitur gemacht haben. Wir haben mittlerweile eine Überakademisierung. Und wir als AfD wollen auch eine Lanze fürs Handwerk in Baden-Württemberg brechen. Ich sage immer, jeder Master, der irgendwas mit Soziologie am Ende und Genderstudien zu tun hat, ist mir weniger recht wie ein Meister, darum lieber Meister wie Master.
Was auch interessant ist im Wahlprogramm der AfD, wie stehen Sie zur Schulpflicht zum einen und zum Bereich Homeschooling?
Wir haben eine Bildungspflicht drinstehen. Und das ist, glaube ich, das ganz Wesentliche, dass wir auch Bürgern die Freiheit geben wollen, selber zu entscheiden, wie sie ihre Kinder bilden wollen.
Wie soll das funktionieren, wenn die Eltern zu Hause ihre Kinder unterrichten?
Es gibt Homeschooling-Ansätze auch im Ausland, in den Vereinigten Staaten, die sehr gut funktionieren. Und letztendlich glaube ich, dass dadurch auch ein gesunder Wettbewerb entsteht. Und zwar entsteht dadurch ein Wettbewerb zwischen staatlichen, privaten und solchen Ansätzen. Und darum geht es auch letztendlich. Das würde uns, glaube ich, massiv helfen. Übrigens, das hat ja schon damit angefangen, dass Sie in manchen Städten gar nicht mehr die Schule frei wählen können. Da werden Sie dann in einen Bezirk zugewiesen. Und das halte ich auch für einen Fehler, weil es immer früher dafür gesorgt hat, dass auch ein Wettbewerb unter den Schulen in der Stadt stattgefunden hat. Das alles ist jetzt vorbei und das ist keine gute Entwicklung. Das bedeutet, wir brauchen auch im Bereich Bildung mehr Wettbewerb. Wettbewerb ist immer gut, weil sich am Ende dann der Starke und der Fleißige durchsetzen kann und die anderen motiviert sind, noch besser zu werden.
Wir sind beim Bereich Sicherheit und beim Bereich Migration. Wenn man sich mal in Baden-Württemberg anschaut, wie sicher ist eigentlich Baden-Württemberg? Die Zahl der Tötungsdelikte ist gesunken. 2000 waren es noch 3.700, in 23 waren es 2,8, also 23% weniger. Wir haben halt gefragt, wie sicher sich die Menschen in Baden-Württemberg fühlen und schauen uns mal kurz dieses Chart an. 60% sagen sicher, 15 sehr sicher und weniger sicher sind es nur 17 oder 5. Sie dürfen auch abstimmen, wie sicher Sie sich in Heilbronn fühlen. Schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Wie sicher ist Baden-Württemberg?
Ja gut, also ich glaube, dass man immer schauen muss, wie sowas betrachtet wird. Wenn Sie jetzt zum Beispiel bundesweit sich anschauen, ob Baden-Württemberg ein sicheres Bundesland ist, dann würde wahrscheinlich Herrn Strobel für sich beanspruchen, dass es der Fall ist. Für mich sind ein paar Dinge immer wesentlich, wenn ich über Sicherheit spreche. Zum einen, es gibt einen Bereich, der hier auch in Baden-Württemberg sehr stark gestiegen ist, das haben Sie jetzt nicht dazu gesagt, die Gewaltkriminalität. Das ist das, was uns jeden Tag, jeden Bürger hier betreffen kann. Sprich, alle 3 Stunden eine versuchte oder erfolgreiche Messerattacke. Einmal die Woche leider eine versuchte oder erfolgreiche Gruppenvergewaltigung hier in Baden-Württemberg. Das kann man natürlich sagen, in Hamburg sieht es viel schlimmer aus, in Berlin auch und meinetwegen in einem anderen Bundesland noch schlimmer. Das darf ja aber nicht der Anspruch sein. Aber
in Baden-Württemberg war es letztes Jahr 39.
Das wäre ja
39 versuchte Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe waren es letztes Jahr. Also das ist ja dann nicht zweimal die Woche.
Ne? Nein, nicht einmal die Woche, habe ich gesagt. Einmal die Woche haben wir in Baden-Württemberg eine versuchte oder erfolgreiche, leider, Gruppenvergewaltigung. Das habe ich gesagt, das können wir im Livestream nachschauen, beim Faktencheck.
Ja,
aber das ist ja auch Makulatur. Wissen Sie, am Ende vom Tag finde ich diese Diskussion einfach nicht richtig, weil wir diskutieren darüber, ob beim einen das Haus brennt und bei uns nur die Garage. Fakt ist doch, dass am Ende vom Tag die Leute sich selber folgende Frage mal beantworten müssen. Ich bin in den 90ern aufgewachsen. Wenn ich Weihnachtsmarkt gehört habe oder Silvesternacht, dann habe ich das mit was ausschließlich Positivem verbunden. Wenn heute viele Leute Weihnachtsmarkt oder Silvesternacht hören, dann assoziieren die das auch leider mit einer Gefährdung der Sicherheit. Und das ist ja auch ganz konkret der Fall. Bei mir gab es damals, und so alt bin ich nicht, auch wenn ich keine Haare mehr habe, bei mir gab es damals keine Poller auf dem Weihnachtsmarkt. Es gab auch keine schwer bewaffneten Sicherheitskräfte. Es gab auch nicht Vorfälle, wo irgendwelche Leute, die sich nicht in Deutschland aufhalten sollten, junge Frauen vor Züge geworfen haben. Das sind Dinge, die haben wir seit 2015 vermehrt hier in Deutschland, leider in Teilen auch in Baden-Württemberg. Und das ist ein Problem. Und das adressieren wir als AfD und das werden wir als AfD auch lösen.
Aber wenn das ein Problem darstellt, wir haben es gerade auch bei der Umfrage mitbekommen, das kann man ja auch ganz klar so sagen, wir schreiben es ja auch, dass sich die Leute auch in der Innenstadt, am Marktplatz in Heilbronn unsicher fühlen, auch zur Nacht. Wie stehen Sie dann zur Videoüberwachung? Wir haben jetzt den Eindruck, in Heilbronn ist eine Videoüberwachung eingeführt worden von Seiten der Polizei und die Kriminalität ist zurückgegangen. Also bringt doch eine Videoüberwachung was.
Das würde ich per se nicht unbedingt sagen. Ich glaube, bevor wir dort ansetzen, würden wir als AfD an anderen Stellschrauben drehen. Wir würden unsere Landespolizei besser ausstatten. Wir würden dafür sorgen, dass eine Sache, und die halte ich für das Wesentlichste, endlich passiert, dass Polizeibeamte in ganz Baden-Württemberg wissen, dass der Dienstherr vollkommen hinter ihnen steht und sie nicht automatisch, wenn sie ihren Job machen, unter Verdacht nimmt. Das ist etwas, was mir im Gespräch mit Polizeibeamten oft aufgefallen ist, dass man sich große Sorgen davor macht, einfach den eigenen Job zu tun. Und wir würden deutlich machen, dass es mit uns wirklich absolute Rückendeckung gibt. Dann eine bessere Ausstattung, Bodycams beispielsweise für Polizisten. Der Einsatz von Tasern muss möglich sein. Es ist auch beschämend, dass viele Polizisten eigene Ausrüstungsgegenstände im Rahmen der Selbstbeschaffung organisieren müssen. Das kann eigentlich nicht der Anspruch hier in Baden-Württemberg sein. Das bedeutet, wir würden dort an vielen Punkten etwas verändern und verbessern. Aber zu glauben, wenn wir jetzt alle Tag und Nacht gefilmt werden, dann wird es sich alles plötzlich ganz stark verändern. Das halte ich für falsch. Wir erleben dann eine Verlagerung der Kriminalität quasi ins Dunkelfeld.
Aber die Leute fühlen sich doch wirklich verunsichert. Also das merken wir ja hier auch am Marktplatz. Tatsächlich kann man ja auch so sagen, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die dort sind, wenn man nächtlich dort rumläuft. Und die fühlen sich jetzt sicherer, wenn es eine Videoüberwachung gibt. Warum sind Sie da dagegen?
Also ich glaube, ich würde das Problem lieber an der Wurzel packen und lösen wollen.
Aber das ist doch ein Vehikel,
dass man es Sie können ja entweder sagen, wir überwachen jetzt quasi alle Bürger, oder wir sorgen dafür, dass diejenigen, die signifikant delinquent werden, endlich rückgeführt werden. Und da gibt es ein Problem. Schauen Sie sich bitte die Statistiken an der Stelle an. Abschiebungen, das wissen wir mittlerweile, die retten mitunter auch Menschenleben und sie sorgen für eine höhere Sicherheit. Das ist die Position der AfD dazu. Bevor alle gefilmt werden, vielleicht einfach mal unsere Polizeikräfte den Job machen lassen und rückführen.
Sie sagen, und wir wollen ja gerne einen Faktencheck auch machen, das werden wir natürlich auch durchführen, das sieht man auch auf Seite 108 im Wahlprogramm, die Zahl der Abschiebungen ist in den vergangenen Jahren trotz stetig steigender Zugangszahlen gesunken. Und die Zahl der aus Baden-Württemberg, wenn man sich das mal anguckt, wurden von 13.20 Uhr im Jahr 2021 auf 3.397 in 2025 gestiegen. Also die Zahl der Abschiebungen ist signifikant nach oben gegangen, nicht gesunken.
Aber es sind ja immer noch deutlich zu wenige. Wir haben ja. Ja,
aber Sie haben gesagt, die wären gesunken. Aber sie ist nicht gesunken, die Zahl der Abschiebungen, sondern sie ist gestiegen. Also es werden mehr Leute abgeschoben als in der Vergangenheit.
Das weiß ich jetzt nicht, ob das im Programm so drinsteht, wie Sie es gerade beschrieben haben.
Können wir nochmal nachlesen. Ja.
Fakt ist, und das bleibt, dass wir immer noch die Situation haben, dass einmal jedes Jahr eine Großstadt nach Deutschland zuströmt und dass wir Zehntausende, Hunderttausende Personen in Deutschland haben, die eigentlich rückgeführt werden müssten. Und das wollen wir, diese Anstrengung als AfD, unternehmen. Wir wollen auch dafür sorgen, dass beispielsweise bei denen, die quasi unmittelbar sofort ausreisepflichtig sind, nicht permanent irgendwelche Abschiebehindernisse dazwischen kommen, wie beispielsweise, dass während der Abschiebung Widerstand geleistet wird, dass die Personen untertauchen oder dass man nicht mehr weiß, wo man eigentlich herkommt. Und dafür werden wir als AfD im Zweifel dann sogar dazu übergehen, bilaterale Partnerschaften mit anderen Staaten zu schließen, dass Rückführungen in andere Länder möglich sind. Dann bleibt man halt so lange im Partnerland, bis man wieder weiß, wo man eigentlich herkommt.
Jetzt haben Sie...
Großbritannien macht es übrigens vor.
Jetzt haben Sie heute einiges auch über Ihre Kontrahenten im Wahlkampf gesagt. Jetzt wollen wir uns natürlich auch, Sie sind ja auch ein Freund dessen, was im Social-Media-Bereich so alles abläuft und was man im Internet so alles finden kann. Jetzt wollen wir uns auch mal gucken, was Ihre Kontrahenten online zum Teil auch über Sie gesagt haben. Wir haben ein paar Ausschnitte herausgesucht und die können wir uns jetzt mal kurz anschauen. Mit AfD-Abgeordneten spreche ich.
Ja, ich meine, die sagen auch Grüß Gott, ich sage auch Grüß Gott so. Deshalb wird es ja nicht falsch, aber ich verharmlose Gwies nicht. Ich weiß schon, wo die mental stehen, beim Putin. Und ich stehe hier. Du kannst nicht hier und bei Putin stehen. Du kannst nicht hier und bei Donald Trump stehen. Manchmal muss man sich im Leben entscheiden. Ich habe mich für dieses Land entschieden. Die haben sich für Russland entschieden.
das kriegen sie irgendwie dann nicht los, dass sie so nah bei Putin sind.
Ich finde es ganz offen gesagt auch ein bisschen schade, gerade solche Stellen. Wir haben das ja manchmal auf den Podiumsdiskussionen. Ich würde weder Herrn Özdemir noch Herrn Hagel noch Herrn Rühlke und wie sie alle heißen absprechen, dass sie eine Loyalität dem eigenen Land gegenüber haben. Das würde ich keinem meiner Kontrahenten absprechen. Wissen Sie, was ich irgendwo erstaunlich finde? Wenn ich auf dem Podium gefragt werde, Herr Frohnmeier, können Sie was Nettes über Herrn Özdemir sagen? Es bricht mir kein Zacken aus der Krone, auch eine Fähigkeit, die Herrn Özdemir hat oder Herrn Hagel hat, denen zuzugestehen. Diesen Leuten, die immer so tun, als ob sie gute Menschen sind, zusammenführen, echte Demokraten, wiederum fällt es unheimlich schwer. Ja, es ist ihnen eigentlich unmöglich, irgendwas Freundliches über einen Vertreter der AfD zu sagen. Und das ist doch die eigentliche Schieflage bei der ganzen Geschichte. Man kann nicht auf der einen Seite immer Polarisierung beklagen, ein Auseinanderdriften der Gesellschaft und dann andere so massiv ausgrenzen. Der Herr Hagel oder Herr Özdemir, das sind Politiker, denen ich zum Beispiel zusprechen würde, dass sie die Politik, die sie machen und auch die Sache, die sie hier betreiben, mit einer großen Ernsthaftigkeit betreiben. Der Herr Özdemir ist sicherlich jemand, der auf seine Art und Weise sehr gut auf Menschen zugehen kann. Das sind zwar nicht die Inhalte, die ich teile, das würde ich ihm aber niemals absprechen wollen. Und das finde ich wirklich traurig. Es muss doch Menschen möglich sein, unabhängig der eigenen politischen Ausrichtung und Meinung und Überzeugung, irgendwas Freundliches übereinander sagen zu können. Immerhin geben wir uns alle die Hand. Das ist schon mal was. Das war früher auch nicht immer der Fall. Wir machen langsam Fortschritte, bis die Brandmauer fällt.
Ich bin jetzt mal gespannt, wie viel Freundliches über Deutschland Sie in New York erzählt haben.
Today we face a new totalitarianism. It does not wear a Soviet uniform, but it cloaks itself in the cheese of progress, diversity, and so-called hate speech laws. In my home country, Germany, the ruling establishment has lost its mind, while our infrastructure crumbles. And our trains no longer run on time. Our government is busy funding gender transformative work with men in Nicaragua.
Irgendwie lassen Sie da kein gutes Haar mehr in Deutschland.
Also einmal muss ich feststellen, mit dem Englisch kann ich mindestens Außenminister werden. Und zum Zweiten, ich glaube, man muss schon mal differenzieren. Kritisiere ich dort Deutschland als Land?
Das kommt halt so rüber.
Oder eine Regierung? Ja, ich glaube, dass Journalisten ganz gerne das verstanden wissen wollen. Ich kritisiere diejenigen, die in Deutschland gerade Verantwortung tragen und es übernehmen. Und das sind die Regierungsparteien. Das ist wirklich ein ganz wesentlicher Unterschied, ob Sie sagen, Deutschland ist blöd oder ob Sie sagen, die Regierung, die Deutschland gerade regiert, macht keine gute Arbeit. Und ich bin der Meinung, dass die Regierung, die Deutschland, aber auch Baden-Württemberg regiert, im Moment leider überhaupt keinen guten Job macht. Und das muss man auch kritisieren können.
Wenn wir schon bei der Kritik sind, haben wir, glaube ich, einen Schnipsel noch gefunden.
Oder der jetzige hier im Baden-Württemberg Spitzenkandidat, also der, der nicht für den Landtag kandidiert, der seine Ehefrau dann bei einem anderen AfD-Bundestagsabgeordneten unterbringt. Also das sind schon sehr merkwürdige Machenschaften, vor allem für die Partei, die anderen immer vorwirft, Selbstbedienungsmentalität. Die AfD soll da erstmal vor der eigenen Tür kehren.
Haben Sie eigentlich im Umkehrschluss mal nachgeprüft, ob es bei anderen Parteien das auch gibt?
Nein, es interessiert mich einfach nicht. Ich versuche im Rahmen unserer Möglichkeiten gute Politik für unsere Heimat zu machen. Und ich finde es schon heftig, was der Rühlke da gerade gesagt hat. Herr Rühlke kennt doch gar nicht die Qualifikation meiner Frau. Ich würde mir nie anmaßen, über irgendjemand von den Kameraden da zu reden, beziehungsweise über deren Ehefrauen. Das finde ich einfach völlig geschmacklos, weil er damit insinuiert, dass es keine Befähigung gibt oder keine Qualifikation damit, dass kein normales Bewerbungsverfahren durchlaufen worden ist. Und sowas finde ich ziemlich schäbig, das muss ich schon deutlich sagen. Würde ich nicht machen.
Wir haben noch zwei, drei Themen, die wir auf dem Endspurt noch mal besprechen wollen. Im Wahlprogramm steht bei Ihnen auch, aus Sicht der AfD besteht für Klimaschutzmaßnahmen keine Notwendigkeit. Sie bezeichnen die Ausgaben für Klimaschutz als sinnlos vergeudet. Jetzt kann man ja unterschiedlicher Meinung über alles sein. Man kann sagen, Kretschmann war ein guter Ministerpräsident oder ein schlechter Ministerpräsident. Aber so ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse, die muss man doch irgendwo akzeptieren, wenn es den Klimawandel anbetrifft, wenn es Dinge anbetrifft, mehr Naturkatastrophen, kann man ja nicht sagen, es gibt es das nicht.
Ich habe mich damals gefragt, wie sieht das eigentlich alles aus? Wenn wir in Baden-Württemberg, wenn wir in Deutschland, also nehmen wir mal an, übrigens, ich glaube, dass sich Klima verändert. Das hat es immer schon getan, ja? Ich sage nicht, dass Klima sich nicht im Wandel befindet. Aber ich habe mir einfach nur eine Frage gestellt. Was passiert eigentlich, wenn wir hier nicht mehr Auto fahren, unsere Fabriken aufhören zu produzieren, wir alle vielleicht nur noch in der Lehmhütte sitzen mit der Solarzelle obendrauf und Kühe nicht mehr in Deutschland sein dürfen? Ja? Was passiert dann? Retten wir damit die Welt? Und die Antwort darauf war von vielen Experten, dass wenn Deutschland null CO2 ausstößt und emittiert, dann würde das, was dadurch eingespart wird, China in einem Jahr Wachstum emittieren. Das bedeutet, wir müssen uns da mal ehrlich machen, wir Deutschen, wir ändern ganz genau gar nichts. Und das hat doch dann eine Konsequenz. Wir müssen uns die Frage stellen, gehen diese Veränderungen mit unserer Wirtschaftskraft, mit unseren Lebensbedingungen Hand in Hand, die die Regierungsparteien angestoßen haben? Und da muss ich schon sagen, im Moment geht es diesen Leuten mehr um Ideologie und weniger darum, auch Wohlstand und Lebensqualität in Baden-Württemberg und Deutschland zu bewahren. Und darum bin ich kein Fan und Freund dieser Klimahysterie. Ich glaube, man muss sich das ganz nüchtern anschauen und sich ab und zu auch mal bewusst machen, auch wenn Deutsche das gerne anders sehen. Wir sind nicht der Nabel der Welt und wir werden auch nicht alles im Alleingang verändern können.
Sie sind ja jetzt demnächst wieder in den USA. Donald Trump hat ja jetzt entschieden, dass CO2 keine Gefahr mehr darstellt. Und irgendwie hat er von der Kohleindustrie einen goldenen Pokal bekommen. Da kriegt ja mehrere goldene Pokale irgendwo. Also dann kann man ja genauso sagen, okay, dann fördern wir auch wieder die Kohle. Ist ja jetzt eh wurscht. Ne?
Wir wollen ja zurück zur Kernenergie und zur Kohlekraft. Und wer bin ich denn? Ich bin ja nicht Frau Baerbock, dass ich mich in die Angelegenheiten, in die Inneren anderer Länder einmische. Steht mir einfach nicht zu, den Amerikanern zu erklären, was sie innenpolitisch an Energiepolitik umzusetzen haben. Das muss am Ende vom Tag der amerikanische Wähler und nicht der kleine AfD-Vertreter aus Baden-Württemberg entscheiden.
Ein spannendes Thema, Sie haben das gerade vorhin schon angesprochen, ist natürlich, und das sind Sie als außenpolitischer Sprecher der AfD natürlich auch stark involviert, geopolitische Lage, die weltpolitische Lage. Vieles hat sich verändert, das heißt auch die Verteidigungspolitik hat sich verändert, die Maßnahmen haben sich verändert. Wenn man nachliest, auch im Programm nochmal, sind Sie für die allgemeine Wehrpflicht? Da ist aber Ihre Partei auch nicht so ganz einig, ob es die wirklich braucht.
Naja, für mich ist ja als Parteipolitiker immer relevant, was wurde beschlossen. Jede Partei hat ein höchstes Gremium und das höchste Gremium einer Partei ist der Parteitag. Und wenn auf einem Parteitag die AfD mit 3/4 Mehrheit beschließt, dass wir die Wehrpflicht wieder einführen wollen und dass wir zu unserer Bundeswehr stehen, dass wir verteidigungsfähig und übrigens nicht kriegsfähig, verteidigungsfähig sein sollen, dann ist das für mich erstmal mit Blick auf die Wehrpflicht Beschlusslage und offizielle Position der Partei.
Waren Sie da dafür bei der Abstimmung?
Ich bin für die Wiedereinführung der Wehrpflicht, völlig klar. In einer multipolaren Welt muss Deutschland in der Lage sein, verteidigungsfähig zu sein. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit kriegsfähig. Ich bin auch nicht der Meinung, dass deutsche Soldaten in der Ukraine stationiert werden sollten, ob während des Krieges oder nach des Krieges.
Das will ja im Augenblick noch niemand.
Ne? Ja, doch, die Bundesregierung.
Während des Krieges will es niemand.
Also, schauen Sie mal, Sie haben jetzt gerade gesagt, weil ein Politiker in der AfD oder meinetwegen 3 oder 4 sagen, dass die Wehrpflicht im Moment nicht reaktiviert werden sollte, sei das quasi in der AfD umstritten.
Zum Beispiel
wenn ich dem Kiesewetter zuhöre, dann würde der am liebsten, glaube ich, gleich selber mit der ganzen CDU nach Russland einmarschieren. Also da muss man schon immer gucken, was man eigentlich dann so als die Meinung der Partei heranzieht. Die Meinung einer Partei beschließt der Parteitag mit den Mitgliedern. Und da ist die AfD ganz klar, wir bekennen uns zur Wehrpflicht. Übrigens noch bevor die CDU das getan hat auf Bundesebene. Wir waren schon immer eine Partei der Bundeswehr und das werden wir auch bleiben.
Aber Herr Höcke ist ja nun mal ein prominenter Vertreter Ihrer Partei und will Ministerpräsident werden. Wenn er gesagt hat, ob es dieses Land nicht verdient, überhaupt verteidigt zu werden, da müssen Sie ja eigentlich dann Widerspruch einlegen.
Ich glaube, wenn man sich das genau anschaut, dann hebt er und stellt er eigentlich darauf ab, dass er die Frage stellt, ob man quasi ein fremdes Land, in dem Fall jetzt die Ukraine, mit deutschen Soldaten verteidigen sollte. Weil uns ja erzählt wird bei jeder Gelegenheit, dass die Sicherheit Deutschlands in der Ukraine verteidigt werden würde. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist er kritisch gegenüber der Wehrpflicht. Weil er sagt, wenn wir eine Bundesregierung haben, die unsere Kinder, die unsere Söhne in einen fremden Krieg schicken möchte, dann sind wir nicht dazu bereit. Ich bin der Meinung, dass wir als Deutschland verteidigungsfähig sein müssen, eine starke Bundeswehr brauchen, aber uns nicht in fremde Konflikte involvieren lassen dürfen. Die Ukraine ist nicht Mitglied der NATO. Die Ukraine ist nicht Mitglied der Europäischen Union. Die Ukraine hat keine bilateralen Sicherheitsgarantien der Bundesrepublik Deutschland bekommen. Was die Ukraine bekommen hat, ist mittlerweile über 100 Milliarden Euro Zuwendungen aus Deutschland, entweder bilateral oder im Rahmen der Europäischen Union. Und damit muss langsam auch Schluss sein. Dieser Krieg muss enden und da müssen beide Seiten, auch die Ukraine, genauso wie die Russen, Eingeständnisse, Zugeständnisse machen. Es wird keinen schönen Kriegs oder kein schönes Kriegsende geben. Kriege werden leider häufig so beendet, dass beide Seiten Gebiete, eine Seite Gebiete verliert, beide Seiten Kompromisse eingehen müssen. Jetzt können Sie sagen, dann hat ja eine Seite gewonnen.
Putin hat dann gewonnen.
Aber so war es historisch leider bei allen Kriegen, die im Rahmen von diplomatischen Lösungen beendet worden sind. Und wenn Sie mich fragen, Menschenleben oder Land, dann würde ich mich immer für das Leben von Menschen entscheiden.
Aber um da nochmal anzuknüpfen, was Sie gerade gesagt haben, wenn wir verteidigungsfähig werden müssen, und ich glaube, da besteht Konsens, das ist Deutschland nicht im Status quo im Augenblick.
Gut, hat die CDU keine so tolle Arbeit die letzten 10, 20 Jahre geleistet.
Waren viele vielleicht
so
beteiligt,
Bereichen.
Waren viele beteiligt dabei. Aber ich wollte trotzdem nochmal Sie als außenpolitischen Sprecher fragen. Dann sehen Sie auch die Notwendigkeit, dass man gegen Putin verteidigungsfähig sein muss, weil man eben nicht trauen kann, was passiert.
Also einmal ist es in der Außenpolitik einfach schlecht, anhand eines Landes oder eines Politikers die eigene Notwendigkeit zur Verteidigungsfähigkeit zu beschreiben. Das macht man einfach nicht. Das hat auch mit Diplomatie zu tun. Ich glaube, wir als Deutsche müssen einfach sagen, in einer multipolaren Welt mit Wettbewerbern, leider auch mit kriegerischen Auseinandersetzungen, sollten wir unabhängig, ob es sich jetzt um Russland oder irgendein anderes Land dieser Erde handelt, in der Lage sein, die Bundesrepublik Deutschland effektiv zu verteidigen. Das muss unsere Devise sein und nicht quasi das Zurückverfallen in eine Art kalte Kriegsrhetorik und zu sagen, der Russe steht morgen in Berlin. Das ist ja absurd. Also ich weiß gar nicht, ob eigentlich die Experten wirklich selber daran glauben. Ja, gut, dieser Krieg geht jetzt mittlerweile über 4 Jahre. Man hat ungefähr 20% des ukrainischen Landes annektiert, okkupiert. Besetzt, So. Wenn das mit der Geschwindigkeit weitergehen würde, die wären wahrscheinlich in 100 Jahren noch nicht in Berlin. Und darum muss man sich da vielleicht auch mal ehrlich machen und sagen, was hier auch in die Öffentlichkeit hinein kommuniziert wird, ist einfach falsch. Es ist einfach nicht richtig und ich lehne es ab, dass wir in der deutschen Öffentlichkeit diese Kriegshysterie immer weiter vertiefen. Das ist nicht richtig. Ich möchte nicht, dass meine Kinder irgendwann in einem fremden Land für einen fremden Krieg mit eingesetzt werden. Das ist nicht unser Krieg. Wir stehen auch nicht im Krieg mit Russland. Es gibt sicherlich Punkte, die müssen wir kritisch begleiten, wie bei vielen anderen Ländern auch. Viele Länder führen gegen uns übrigens hybriden Krieg. auch Länder, mit denen wir Handel betreiben. Und darum ist unsere Hausaufgabe, nicht andere zu beleidigen, sondern dafür zu sorgen, dass Deutschland widerstands- und verteidigungsfähig ist.
Gut. Da könnte man sicherlich noch vieles dazu sagen, auch wenn man sieht, was die Russen im Bereich der Drohnen machen und wie sie auch den Luftraum und den Wasserraum verletzen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. In der nächsten Woche, am kommenden Dienstag, ist das große SWR-Finale, was den Wahlkampf angeht, nur zu dritt. Einige haben geklagt, sondern es gibt drei Spitzenkandidaten, die dort auftreten werden. Es wird Herr Hagel, Herr Özdemir und es werden Sie sein. Was erwarten Sie sich davon oder ganz konkret, wie gehen Sie dann auch in diese Sendung herein, wo Sie doch eigentlich wissen, dass Sie jetzt persönlich keine Chance haben, Ministerpräsident zu werden, obwohl es ja ein Duell um die Ministerpräsidentenposten ist?
Das glauben Sie doch mal an mich.
Also die absolute Mehrheit werden Sie sicher nicht gewinnen, oder?
Vielleicht der Partner, weil die CDU sich ja entscheiden muss, ob sie nach der Wahl umsetzen möchte, was sie jetzt vor der Wahl verspricht. Aber anderes Thema. Ich gehe natürlich ziemlich entspannt in diese Diskussion, weil die beiden Herren zum einen sich live mit mir auseinandersetzen müssen. Die bekommen da keine Home-Stories, wie das SWR das vielleicht manchmal macht oder andere, sondern wir werden aufeinandertreffen und sie werden sich alle die Frage gefallen lassen müssen, warum sie das, was Sie heute Abend im Triell dann allen versprechen, allen Bürgern in Baden-Württemberg die letzten 5, 10, 15 Jahre nicht getan haben und warum es diesmal unbedingt wirklich klappen soll. Und dann kann ja jeder in Baden-Württemberg sich selber die Frage beantworten, möchte ich, um mal beim Fußball zu bleiben, wenn ich ein Trainer wäre, den Stürmer einsetzen, der wirklich bei jedem Spiel in der Saison daneben geschossen hat, oder sage ich, der Kerl hat beim letzten Mal nicht getroffen und beim vorletzten Mal war das Tor sogar leer. Der macht's heute halt auch nicht. Dann wechseln wir mal jemanden Neuen ein.
Trotzdem, wenn man sich die Zahlen anschaut und jetzt auch die Äußerungen, wir haben sie ja alle auch hier in Heilbronn gehabt, der Spitzenkandidaten, spricht doch vieles für Schwarz-Grün. In der Zusammensetzung.
Gut, dass Sie das so ehrlich hier gerade gesagt haben. Wer die CDU wählt, bekommt Grün. Wer die Grünen wählt, auch wenn der Cem Özdemir mit den Grünen gerade nichts mehr zu tun haben will, kriegt auch Grün. Das bedeutet, wer wirklich nicht grüne Politik in Baden-Württemberg will, der muss die AfD wählen.
Haben Sie schon mal in Sachen Koalition so bilateral vorgefühlt, ob die Sache mit der Tolerierung einer Minderheitsregierung der CDU für irgendjemanden in Frage käme?
Der Hagel ist ja immer noch irgendwie so in seiner Brandmauer gefangen. Ja? Also das ist schwierig. Ich habe ja gesagt, Mensch, mit dem würde ich auch mal einen Espresso trinken. Warum nicht? Das gehört doch zur Demokratie mit dazu, dass man auch miteinander ins Gespräch kommt. Und das Angebot steht allen Parteien gegenüber. Die AfD hat ja eine Sache immer ausgezeichnet, in allen Parlamenten übrigens. Das machen wir auch bis heute im Bundestag. Wenn die mal was Gutes einbringen und eine gute Idee haben, blindes Huhn findet bekanntlich auch mal ein Korn, dann stimmen wir dem immer zu. Und es war immer völlig egal, ob das von den Schwarzen, von den Roten oder den Gelben, wo sie noch im Bundestag vertreten war, gekommen ist. Wir haben, wenn es richtig fürs Land war, auch zugestimmt. Das würde ich mir einfach wünschen, dass man ganz entspannt auch hier in Baden-Württemberg lernt, mal miteinander wieder umzugehen. Ich rede mit jenen und ich werde auch niemanden in irgendeiner Form persönlich dann angehen. Warum denn auch? Das Einzige, was ich halt tun würde, ist, wenn jemand politisch Dinge macht, die ich oder unsere Partei für falsch halte, es auch ansprechen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass man mit so einer Kritik auch umgehen können muss. Und es gibt ja auch keinen Hinderungsgrund mehr. Der Hagel hat neulich gesagt, ich hätte alle, Kreidebrüche in Baden-Württemberg leer gefressen. Das hat er gesagt. Früher haben sie immer gesagt, die AfD sei zu rechts, zu radikal, was auch immer. Also man erfindet offenbar immer wieder neue Gründe, warum man mit der AfD nicht sprechen muss. Ich finde es schade, am Ende vom Tag ist es etwas, was auf Kosten der Bürger geht. Aber der Bürger hat ja auch die Möglichkeit, die CDU zu disziplinieren.
Also auf der Bühne sind Sie auf jeden Fall nicht so emotional wie bei Ihren Wahlveranstaltungen. Da hat er ja dann schon recht. Da nehmen Sie sich dann schon ein bisschen zurück, wenn man sich die Ausschnitte anguckt, oder war das früher anders?
Ja, das ist ja auch immer spannend. Also seit zehn Jahren begleitet mich ein Ausschnitt aus Erfurt. Was habe ich da gesagt? Wenn wir kommen, dann wird wieder Politik für das Volk gemacht.
Und es wird ausgemischtet.
Ja, mit Parteienfilz. Der Kontext war ja tatsächlich auf Parteien und auf Politik gerichtet. Das wird dann immer ganz gerne unterschlagen. Also ich kann es quasi zum 2000. Mal jetzt feststellen, das war nicht gegen Menschen oder Bürger gerichtet. Es hatte einen ganz klaren Kontext. Es hat sich auf die Politik bezogen, die Politik der Altparteien. Und wenn ein deutscher Politiker nicht Politik fürs eigene Volk macht, dann würde ich mir echt Sorgen machen, weil eigentlich sollte deutsche Politik auch immer Politik für die eigenen Bürger machen.
Gut, weil Sie jetzt alle so tapfer ausgehalten haben, die 90 Minuten.
Ich hatte Spaß.
Sehr, das ist ja schön. Dann wollen wir jetzt mal fragen, ob irgendjemand in seiner Wahlentscheidung heute Abend beeinflusst worden ist durch das, was Sie heute Abend hier auf der Bühne in der Harmonie gehört haben. Unsere letzte Umfrage. Haben Sie Ihre mögliche Wahlentscheidung geändert, ja oder nein? Bis jetzt haben wir erst eine Abstimmung, so ist das noch nicht ganz repräsentativ.
Also bei der Stuttgarter Zeitung war so ein bisschen grüner Parteitag. Da waren nur 6 AfD-Unterstützer bei über 450 Leuten.
Das scheint ja anders zu sein. Ne?
Und aber immerhin ist es mir da gelungen, bei der grünen Dominanz mein Ergebnis zu verdoppeln. Darauf bin ich wirklich bis heute stolz.
Gut, also hier haben Sie immerhin 4%, die Ihre Meinung geändert haben, die Sie entweder für sich gewonnen haben oder eben auch nicht. Und zum Schluss unserer Veranstaltung gehört immer unserer Kurzrunde der Satzverlängerung. Dass Uli Hoeneß Deutschland verlassen will, wenn die AfD regiert,
hat er gesagt. Der lebt doch eh nicht in Deutschland
überhaupt. Doch, der lebt am Tegernsee, der Uli Hoeneß.
Da muss er halt einen neuen See suchen.
Dass Donald Trump die UNO aushebelt und einen Friedensrat einführt?
Wir sollten Teil davon sein und beides machen.
Dass wir die Zuschüsse für die Kirchen streichen wollen?
Wenn Kirchen sich als politische Aktivisten betätigen, ist es richtig.
Wenn Karnevalisten die AfD beschimpfen, dass dort gescheiterte Persönlichkeiten die Partei führen?
Da muss man das als Politiker aushalten und nicht weinerlich sein.
Dass die AfD eine bürgerliche CDU-Kandidatin bei der Bundespräsidentenwahl unterstützen würde?
Das kommt auf die Kandidatin an.
Wenn ich mit Heidi Reicheneck in einem Aufzug eingesperrt wäre? Treffen Sie ab und zu in Berlin, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ich würde fragen, wie geht's deinem Audi?
Es war nicht Ihrer, es war einer von der Partei, ne? Dass einige Kommunen der AfD ihre Halle nicht mehr zur Verfügung stellen wollen?
Finde ich falsch. Muss allen Parteien möglich sein.
Winfried Kretschmanns größte Leistung in seiner 15-jährigen Amtszeit war?
Dass alle geglaubt haben, dass er CDU-Ministerpräsident ist.
Meine wichtigste Erkenntnis heute Abend war?
Dass es immer Spaß macht, miteinander zu reden und wir jetzt alle gelassen in diesen Wahlkampf gehen können und dann schauen wir mal, was der Wähler entscheidet.
Vielen Dank, Markus Frohnmayer, für die 94 Minuten hier in Heilbronn. Dankeschön.
Danke Ihnen, danke.
Ja, 3 Dinge bleiben offen. Wir hatten den letzten Wahlkampf tatsächlich während Corona-Zeiten. Da haben wir die ganzen Spitzenduelle auch gemacht. Da war kein einziger Mensch in der Halle und wir mussten tatsächlich vor einem leeren Saal aufgrund der Corona-Bedingungen das machen. Insofern bin ich fast leere Säle fast schon gewöhnt. Das Zweite, das werden wir tatsächlich nachhaken, ob es irgendeine Cyberattacke auf diesen Server gab, wo die Tickets rauskamen. Irgendwas muss da gelaufen sein. Wir werden der Geschichte nachgehen. Aber das Dritte, das interessiert mich noch viel mehr, als ob es jetzt 100 oder 200 Leute hier sind, wie viele Leute zugeschaut haben. Und tatsächlich waren es bei Alice Weidel mehr als 60.000 Videoabrufe für das damalige Videoformat. Insofern bin ich mal gespannt, wer es heute Abend angeschaut hat und wer es die nächsten Tage anschaut. Danke, dass Sie da waren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ich danke Ihnen.